Morgen bleibt es zunächst sonnig und es wird noch einen Ticken wärmer als heute. 33 Grad in der
Stockbrot und Dosenbier.
Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Stockbrot und Dosenbier. Ja, da wäre ich doch fast mit dem falschen Text hier gestartet und hätte einen ganz anderen Podcast angekündigt. Aber nein, es ist heute endlich die zweite Stockbrot-Session. Nachdem unsere erste Aufnahme ja irgendwie so ein bisschen politisch geprägt war, bin ich gespannt, was Daniel heute für ein Thema mitgebracht hat. Denn er hat ja schnell seinen Hut in den Ring geworfen und angekündigt, dass er heute was überlegt. Und ja, ich hoffe, er hat den Plan umgesetzt, diese thematische Diversität richtig gut abzubilden, die wir hier im Podcast auch rüberbringen wollen. Ich bin gespannt, Daniel, was hast du heute für uns im Gepäck?
Ja, so sieht's aus, Klaus. Also das ist auf jeden Fall mein Vorhaben für heute. Ja, die Macht der Gewohnheit ist ja ein bisschen dazwischen gegrätscht, dass du uns fast falsch anmoderiert hättest, würde ich mal behaupten. Zum Glück hast du gerade noch so die Kurve bekommen.
Gerade noch so, ja.
Ja, gerade noch so. Und natürlich ziehe ich meinen Plan durch und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht so ein bisschen aufgeregt bin, weil ich ja gar nicht so richtig Erfahrung im Präsentieren von irgendwelchen Fällen oder sowas habe. Das heißt also, in meinem Kopf gibt es so eine gewisse Dramaturgie, die ich mir überlegt habe. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass all diese Übungsminuten, die ich da hatte, um dich zum Beispiel vor Live-Veranstaltungen vom Blutrausch zu verarschen, quasi mir dabei helfen, jetzt irgendwie das mir nichts, dir nichts locker, flockig über die Bühne zu bringen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe auch noch was in petto. Ich habe eine Kategorie, die wir hier in den Podcast aufnehmen werden. Zumindest hoffe ich, dass wir sie aufnehmen werden. Wir sollten uns ein paar kleine Unterkategorien überlegen. Ich habe auf jeden Fall heute eine dabei. Und naja, aber erstmal bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Das ist deine Bühne heute, deine Show. Du hast das Thema im Gepäck. Ich bin staunender Konsument einfach nur hier gerade, ja.
Ja, sehr nice. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was du sagen wirst. Also ich werde, glaube ich, hier hauptsächlich so ein bisschen erzählen und ich genieße es gerade so richtig, euch auf die Folter zu spannen da draußen. und am Ende werden wir so ein bisschen vielleicht auch diskutieren. Das hängt davon ab, wie früh wir dazu kommen. Es kann auch sein, dass meine Erzählung vielleicht früher abgebrochen werden muss, wenn das Elefantenbrain Fabi Uhn wieder zu viel weiß und quasi alles aus dem FF dazu steuern kann. Darüber hinaus möchte ich sagen, dass mein Internet leider diese Aufnahme verzögert hat, weswegen ich will mal sagen, meine ursprüngliche Motivation quasi erst nochmal so ein bisschen hervorkommen muss. Ich hoffe, dass es jetzt passiert. Mein treuer Begleiter, eine griechische Aprikose in Form eines Tees, wird mir hoffentlich dabei helfen.
Ja, meine Motivation ist riesig. Das ist heute meine Nacht Nummer 8 von 9. Wie gesagt, Zuhörer des Podcasts, also Blutrausch, die wissen Bescheid. Ich habe so dieses Ding am Laufen, dass ich meistens so irgendwas zwischen 7 und 12 Nächten am Stück arbeite und dann meistens so die ähnliche Anzahl an Tagen dann dafür aber auch frei habe. Naja, jetzt also Nacht Nummer 8 von 9, dafür dann aber ja nicht nur die äquivalente Zeit frei, sondern ich starte am Freitag in 3 Wochen Urlaub. Ist das nicht ein Traum?
Das ist wirklich ein Traum. Ich gönne es dir sehr. Ja, und ich hoffe nun, da wir jetzt bald starten, dass ich diese besondere Nacht für dich ein bisschen vergolden kann.
Das klingt, da ist so ein romantischer Hauch in der Luft, dem ich mich nicht entziehen kann. Ich bin gespannt, was du eingepackt hast.
Nice. Also streng genommen ist es ja, um noch ein bisschen mehr zu quatschen, unsere erst zweite offizielle Folge Stockbrot, denn so ein bisschen Stockbrot machen wir ja auch in jeder Folge Blutrausch.
Ja, wenn man alles zusammenzählt, dann haben wir ungefähr, weiß ich nicht, 10 Stockbrot-Folgen wahrscheinlich insgesamt so zusammen. Ja,
oder 4000 oder so.
Da muss man die genervten Menschen fragen, die vom Abschweifen abgefuckt sind, die dann irgendwie immer so dieses, boah, verfickte Scheiße, könnt ihr nicht endlich mal anfangen, Kapitelmarken einzufügen? Zu meiner Verteidigung.
Ich habe auch so ein bisschen Mitleid, ehrlich gesagt.
Ich habe auch Mitleid. Ich glaube auch wirklich, dass das für Leute, die wirklich nur wegen True Crime kommen oder die uns zum ersten Mal hören und wirklich denken, es geht rein um True Crime, dass das auch super verwirrend und vielleicht auch ja frustrierend sein kann, wenn wir dann da irgendwie anfangen, über, weiß ich nicht, Hölzchen und Stöckchen zu reden. Aber ja, dafür sind wir jetzt hier.
Du wolltest dich aber gerade rechtfertigen, was diese Kapitelmarker betrifft.
Ja, entweder bin ich zu doof, die zu setzen, oder das ist irgendwie technisch bei unserem Host nicht so geil gemacht. Ich habe es schon so oft versucht und es hat irgendwie, die bleiben irgendwie nie, die werden nie gespeichert. Also entweder bin ich technisch der größte Loser der Welt, was höchstwahrscheinlich die Lösung des Ganzen ist, oder irgendwie, oder die Implementierung mit dieser App, mit der ich das mache, ist einfach nicht so geil, wie sie sein sollte. Kann beides sein.
Aber also man Ja, manchmal liegt es auch einfach an dieser Software-Oberfläche, die sich bei verschiedenen Endgeräten schon mal ändern kann. Also ich kenne das, dass ich irgendwie Funktionen beherrsche, allerdings werden mir manche Buttons, je nachdem welches Gerät ich benutze, gar nicht angezeigt und das wurmt mich natürlich tierisch, weil ich dann immer quasi auf die anderen Geräte zurückgreifen muss und diese Apps dann unterm Strich doch nicht so smart sind, wie man immer meint. Ja, das ist dann einfach nicht richtig ausgereift responsive, wenn du so willst. Aber vielleicht ist das bei dir ja auch sowas, weißt du, das ist einfach nur, keine Ahnung, an deinem Laptop oder so, wo du das machst, liegt.
Ja, also du kannst bei uns im Host, du kannst das sowohl über eine Internetseite alles machen, die einzelnen Folgen einrichten, die Podcasts verwalten und so weiter, oder eben über eine App. Und ich finde die App tausendfach benutzerfreundlicher als eben die Internetseite. Aber es kann sein, dass die Funktionen da vielleicht einfach nicht so dargestellt werden oder nicht so gut implementiert sind, das stimmt ja.
Gut, legen wir mal los, oder?
Ich bin, wie gesagt, gespannt wie ein Flitzebogen, was du, und ich sehe dieses verschmitzte Lächeln, was, ja, ich weiß nicht, es macht mir Angst, aber es gefällt mir auch ein bisschen.
Danke, Mann, jetzt hör auf zu flirten, wir legen los.
Ja, das ist genau, lieber, das ist genau für die Leute da draußen, das ist genau die Art, wie ich flirte, ja.
Also. Ja, ja, genau, immer so ein frechen 80er-Jahre-Macho-Spruch. Fabian, wie gut ist dein Lateinisch?
Nicht vorhanden quasi.
Sehr gut, ich liebe es, dich ja irgendwie auszutricksen am Anfang. Was sagt dir das, wenn ich jetzt folgende Begriffe nenne? Thylacinus cynocephalus. Oder so wie ich es damals noch gelernt habe, Thylacinus cynocephalus. Da wurde das C noch wie ein K ausgesprochen, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt die Standardnorm. Ich glaube, da streiten sich die Gelehrten, meine
ich. Das klingt für mich eher nach Altgriechisch, deine zweite Aussprachetechnik. Aber ich habe keine Ahnung, was es heißen könnte. Mach mal weiter.
Hast du eine grobe Vermutung, woher dieser Begriff kommen könnte oder wie man den irgendwie grob einordnen kann oder so?
Nein, mach mal weiter.
Gar nicht, okay, alles klar. Also es geht heute tatsächlich um ein Tier.
Okay.
Es geht um ein Tier, das ganz viele verschiedene Namen hatte. Und ich bin mir sehr sicher, dass ein Name dir sehr, sehr, sehr bekannt vorkommt und dass du dich damit auch ein bisschen auskennst. Aber ich möchte dir erst die weniger bekannten Namen nennen, um mal zu schauen, dass wir uns so langsam dem Ganzen annähern und mal gucken, vielleicht kennst du dich ja auch aus und wärst ready für die 500.000-Euro-Frage.
Du willst dich einfach nur in meiner Unwissenheit sonnen, du kleiner Pisser. Du hast jetzt gemerkt, so ich weiß nicht.
Eigentlich möchte ich einfach nur durch meine maßgeschneiderte Recherche glänzen jetzt gerade.
Okay, weißt du? Das sei dir gegönnt. Das sei dir von ganzem Herzen gegönnt.
Ja. Also woran musst du denken, wenn ich sage Zebra-Opossum?
An ein Zebra-Opossum.
Okay. Was wäre, wenn ich sage Zebra-Hund?
An einen lustig gezeichneten Hund.
Streifenwolf.
Ebenfalls ein Wolf mit einer lustigen Zeichnung.
Hast du mal was vom tasmanischen Tiger gehört?
Vom tasmanischen Teufel habe ich mal gehört, aber vom tasmanischen Tiger glaube ich tatsächlich noch nicht, nein.
Nice, das freut mich tatsächlich. Ich habe tatsächlich eine PowerPoint vorbereitet, das heißt, ich klicke mich hier so parallel durch. Ja, ich hoffe für euch, liebe Leute, dass ich das einigermaßen cool vortragen kann.
Also ich muss eine Sache sagen, ne? Also um das schon mal vorwegzuschicken, erste Folge so Politikverdrossenheit und jetzt der tasmanische Tiger, also die thematische Diversität hast du auf jeden Fall hinbekommen. Also dieser Kurvenschluss, der ist dir geglückt, ja.
Ja, ja. Also das Ding ist, es wird auch so ein Hauch True Crime-ig und aber auch so ein bisschen politisch und auch ethisch am Ende. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe 2011, 2012 einen Film gesehen, der heißt The Hunter. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Ein australischer Film mit William Dafoe in der Hauptrolle. Worum geht's da? Es geht darum, dass Martin David, ich würde mal sagen, so halb Wissenschaftler, halb Jäger, vom Biotechnologieunternehmen Red Leaf, das ist ein deutsch-europäisches Unternehmen in dem Film, angeheuert wird, um den letzten tasmanischen Tiger zu jagen, erlegen und Proben des Tiers dann dieser Firma zu übergeben, damit sie ihn klonen können.
Natürlich ist das eine deutsche Firma, die irgendwie das letzte Lebewesen von der Sorte töten möchte. So, die Filmbösewichte müssen einfach irgendwie immer deutsch sein oder weiß nicht, so eine Lederhose zumindest anhaben, so als kleinen subtilen Hinweis. Darf ich kurz fragen, ist das ein fiktiver Film oder ist das, hat das...
Es ist ein fiktiver Film, aber diese Geschichte des tasmanischen Tigers hat mich seit diesem Film unfassbar gecatcht. Also dieser Film hat mich wirklich beeinflusst. Denn es ist wirklich so, dass der tasmanische Tiger vermeintlich ausgestorben ist. Die Geschichte des Aussterbens und was so der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, würde ich gerne heute erzählen.
Okay.
Der Film hat mich quasi dazu gebracht, mich damit zu beschäftigen. Und seitdem ich den gesehen habe, gucke ich würde mal sagen, ich weiß nicht, alle paar Monate mal und dann direkt ganz oft hintereinander irgendwie ins Internet und schaue, ob es irgendwelche neuen Hinweise gibt. Es gibt nämlich nach wie vor, das muss man dazu sagen, Leute, die denken, dass sie einen tasmanischen Tiger, der ja eigentlich ausgestorben sein sollte, sichten, dass sie ihn sehen.
Aber den gab es.
Den gab es.
Okay, das ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, der Wolpertinger oder Nessie, wo man jetzt halt auch irgendwelche Sichtungen hat und wo man aber jetzt nicht weiß, so okay, was könnte das sein, gab es das überhaupt? Oder beziehungsweise, es gibt ja auch immer wieder ausgestorbene Tiere, die dann, wo es dann auch immer wieder heißt, könnte noch existieren. Also bestes Beispiel, Megalodon, immer wieder Forscher, die sagen, es gibt noch irgendwo Megalodon, Megalodie, keine Ahnung, wie die Mehrzahl sein müsste. Oder was weiß ich was, wo so totgeglaubte Lebewesen dann immer wieder nochmal so, ja, irgendwo vermutet werden. Also dieses Tier ist definitiv, es existierte, es ist definitiv ausgestorben, aber es gibt möglicherweise noch Hinweise auf eine weitere Existenz. Sehe ich das bisher richtig?
Vollkommen richtig. Okay. Also das Tier existierte nachweislich. Es gibt Videoaufnahmen vom letzten lebenden Exemplar. Es gibt ganz, ganz viele Fotografien des Tieres, also die einfach auch schon ziemlich alt sind. Was das für Fotos sind, werde ich gleich nochmal näher schildern. Aber es ist definitiv ein Fakt, dass es das Tier gab. Aber ähnlich wie bei wie beim Megalodon oder Megalodon ist es halt so, dass es immer wieder Behauptungen gibt, dass das Tier nochmal irgendwo gesehen wird. Warum das schwierig ist, werde ich auch gleich erklären. Und insofern ist dieser Film 2011 zu einem Zeitpunkt entstanden, als eigentlich schon klar war, dass es das Tier nicht mehr gibt, dass es ausgestorben ist. Aber es gibt eben noch diese Sichtung. Und in Tasmanien, wo das Tier eben lebte, ist es so, dass das quasi so einen Kultstatus erlangt hat und das auch so ein bisschen kulturelles, touristisches Aushängeschild geworden ist. So, ne? So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und in dem Film wird eben genau das erklärt. Es wird behauptet in der heutigen Zeit, dass es eben noch einen tasmanischen Tiger gibt in dieser Region um Tasmanien. Das ist so, sage ich mal, ein sehr ländliches Gebiet. Und die Leute sind auch dort, sage ich mal, sehr rau, auch durchaus skeptisch, was so fremden Leuten gegenüber. Und die choken quasi auch, weil sie immer sagen, ja, sie wollen den Tiger, sie wollen den Tiger. Das ist so ein bisschen wie so der verborgene Schatz der Region, kannst du sagen, weißt du? Und diese Jagd findet im Film in so einem Schutzgebiet, Naturschutzgebiet statt, namens Tasmanische Wildnis. Wo lebte denn jetzt nun das Tier? Also es lebte in Tasmanien. Und ganz, ganz früher auf dem australischen Festland und in Neuguinea, was man wissen sollte, ist, dass zur Eiszeit der Meeresspiegel noch viel niedriger war als heute und Australien und die vorgelagerten Inseln Tasmanien, Neuguinea eine einheitliche Landmasse bildeten, den Urkontinent Meganesien.
Ja, beziehungsweise alleine durch das Eis eben, durch das Vereisen von Meerengen ja auch Völkerwanderungen möglich waren. Ich habe mal zum Beispiel irgendwo gelesen, dass irgendwelche Forscher zu dem Schluss gekommen sind, dass indigene Bevölkerungsgruppen auf dem amerikanischen Kontinent, dass die höchstwahrscheinlich während der Eiszeit aus Russland eingewandert sind, also über Alaska, dann über zugefrorene Seewege. Ich glaube, da ist die Beringstraße zwischen Sibirien und, und ich glaube, das müsste das sein. Und das ist auch total interessant, ne, wie dann so in dieser Eiszeit eben so Wanderungen von organischen Lebewesen, ob jetzt Tieren oder Menschen, stattgefunden haben und einfach zu der ganz neuen Besiedlung geführt haben.
Ja, komplett. Das ist super spannend. Ne? Und also so, sagen wir mal, diese ganze Geschichte der Bewegung, das betrifft natürlich dann eben nicht nur die Menschen, sondern halt auch Tiere. Und insofern ist es dann irgendwie auch klar, dass wenn sich halt, sag ich mal, diese verschiedenen Platten sich getrennt haben und neue Länder quasi entstanden sind und es nicht mehr eine einheitliche Landmasse war, dann ist irgendwie auch verständlich, warum Tiere dann quasi nur in bestimmten Regionen lebten und eben nicht mehr woanders. So, ne? Das hat sich dann einfach so entwickelt. Und was ich ganz interessant finde, ich wusste das auch alles nicht, habe dann halt, wie gesagt, recherchiert und so ein bisschen geforscht, dass es Felsmalereien gibt, die sind 60.000 Jahre alt und die weisen bereits darauf hin, dass es damals schon den Beutel Wolf, das, so nennt man den übrigens auch, Tasmanischer Tiger oder Beutelwolf, das sind so eigentlich die gängigsten Begriffe.
Okay, Beutelwolf kenne ich.
Ja, siehst du, genau, dass es den damals schon gegeben hat. Hm. So, ne? Also ein Tier, das durchaus eine Geschichte mit sich bringt, würde ich mal sagen. Ja,
was in dem Zusammenhang noch interessant ist, bevor du weitermachst, ist auch, finde ich, wie dann teilweise trotzdem alles früher mal eine Landmasse war, dann durch irgendwelches Auseinanderdriften der Kontinente, dann teilweise eine gewisse, ja, tierische Population oder pflanzliche Population sehr isoliert entsteht.
Ja, genau.
Als Beispiel,
ja.
Madagaskar. Ne? Es gibt ja irgendwie diese Untersuchung, dass auf Madagaskar es irgendwelche Populationen gibt, die es nirgendwo sonst weltweit gibt, an irgendwelchen besonderen Tieren, verschiedenen Tierarten und Pflanzenarten. Und man da so ein bisschen auch vor einem Rätsel steht, wie das da so isoliert passieren konnte. Ich habe da vor Ewigkeiten meine Doku drüber gesehen, aber ja, lass uns nicht abschweifen, lass uns den Beutelwolf nachspüren heute.
Ja, ich denke, eine ganz ähnliche Geschichte ist eigentlich auch das, was wir heute besprechen werden, tatsächlich. Von daher wird es wahrscheinlich viele Parallelen geben. Beutelwolf, wenn der Begriff dir was sagt, hast du eine Idee, wie der ausgesehen hat?
Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich, dass bei diesem Namen irgendwas klingelt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hatte ich auch mal ein Bild vor Augen. Ich war so dieses nerdige Kind, das früher immer bei so Naturdokus total abgegangen ist im Fernsehen, so Heinz Sielmann und was weiß ich was. Da gab es Jacques Cousteau, der so durch die Meere getaucht ist. Heinz Sielmann, so ein deutscher, ja, nice. So ein deutscher Naturforscher und Rüdiger Neberg und so Gesellen. Ich habe mir das alles reingezogen und Terra X und was auch immer. Und ich habe damals safe dann auch Bilder davon gesehen, aber hängen geblieben ist einfach nur dieser Begriff. Ich habe sonst nichts weiter.
Ja. Ja, umso cooler. Also vielleicht kann ich ja dich oder auch unsere Zuhörer so ein bisschen motivieren, auch mal so ein bisschen in so eine, in so ein Rabbit Hole zu kriechen und so ein bisschen zu recherchieren, sich Videos anzugucken und so. Denn das ist schon spannend, wenn man sich diese alten Aufnahmen ansieht und aber auch die vermeintlichen Sichtungen. Also da gibt es, wie gesagt, immer wieder so Bilder, die auftauchen alle paar Jahre wieder. Und dann wird man so ein bisschen mitgerissen. Man macht so eine kleine Zeitreise mit und will es auch nicht so richtig wahrhaben. So geht es mir jedenfalls, dass das Tier ausgestorben ist. Trotzdem sind die Fakten eigentlich so eindeutig, dass es gar nicht mehr leben kann. Beim Film The Hunter gibt es einfach so eine Szene, die ist für mich so krass und so bewegend. Und obwohl der Film jetzt schon so ein bisschen älter ist, ist der einfach wirklich gut gemacht. Man kann sich natürlich vorstellen, dass da ein Beutelwolf auch zu sehen ist in dieser Szene. Und das sieht einfach für mich nach wie vor, ich habe den jetzt nochmal gesehen, so echt aus, dass ich mir denke, so, oh, das kann doch nicht sein, dass dieses Tier nicht mehr lebt. Also wie sah es aus? Körperbau ungefähr eines Hundes. Ja. Das Besondere ist allerdings, dass er kurze Vorderbeine hat und lange Hinterbeine, also ähnlich wie eine Hyäne das hat. Schulterhöhe, das ist, wenn man, also bei Tieren misst man die Größe häufig in der Schulterhöhe, das weißt du als Hundebesitzer wahrscheinlich, ja. Also von der Pfote bis zum Endpunkt der Schulter waren 60 Zentimeter, so im Schnitt, und das Tier wog 35 Kilogramm.
Das ist dann wahrscheinlich so Schäferhundgröße, ne? Weil meine beiden Hunde, die haben so eine Schulterhöhe von irgendwie 45 Zentimetern oder so. Meine ich, vielleicht habe ich da auch was ganz Falsches im Kopf. Also 60, naja, nicht ganz Schäferhundgröße, aber so, ja.
Etwas. Ja, könnte hinkommen.
Ein kleiner Schäferhund.
Genau. Der allerdings sehr prägnante Merkmale hatte. Also zum einen konnte er seinen Unterkiefer extrem weit öffnen. Hier heißt es 80 bis 90 Grad, also ein rechter Winkel fast. Das ist heftig. Ne? Wenn man sich mal überlegt, was der dann auch für Beute fassen konnte, möglicherweise.
Das ist wie ich beim All-You-Can-Eat-Asiaten, da kann ich meinen Kiefer auch um 90
Grad.
Das
kann ich beschwören, liebe Leute. Das kann ich, wir müssen das mal wieder machen. Ich war ewig, es ist ein bisschen eklig auch, ich habe es Ewigkeiten nicht mehr gemacht.
Ja, ich war neulich.
Bestimmt 10 Jahre nicht.
Ich war neulich hier in Köln bei so einem Ding, der, das ist auch ziemlich gehypt, irgendwie so von wegen, ja, so All-You-Can-Eat-Asiate und alles so hochwertig und geiles Sushi und so. Und ich fand es relativ läppsch von der Qualität her. Ich nenne deswegen den Namen nicht. Aber es hatte so ein bisschen so einen ranzigen Touch irgendwie. Und ich habe mich da so an unsere Zeiten früher erinnert und habe gedacht, so, ja, jetzt fehlen eigentlich hier noch so 5, 6 Leute, mit denen man Unsinn reden kann und dieses Essen genießen. Aber ja, wir müssen das nochmal machen, das stimmt.
Ja, vielleicht in ganz naher Zukunft. Du weißt Bescheid. Ja. Wie sah es hier aus? Also das war nicht das Prägnanteste unbedingt mit diesem Kiefer. Das ist natürlich ein besonderes Merkmal, aber das ist nicht alles. Ich komme jetzt auf zwei Punkte zu sprechen. Wenn ich die sage, wirst du vielleicht doch ein Bild vor Augen haben. Das Fell war grau bis gelbgrau. Das Mannstiger hatte einen steifen Schwanz. Und jetzt das Besondere, deswegen wird da irgendwie auch Zebra, Opossum oder anders genannt. Er hatte 13 bis 19 Querstreifen am Rücken. Also aber auch nur am hinteren Teil des Körpers. Es ist sah ganz interessant aus tatsächlich. Also quasi wie ein Hund, mit allerdings zu kurzen Vorderbeinen, einem steifen Schwanz, der wirklich steif war, und eben diese Streifen am Rücken. Und wie ich finde, total schönes Tier. Hast du ein Bild vor Augen? Hast du das mal gesehen oder ist es jetzt für dich komplett neu?
Ich habe ein Bild vor Augen, und zwar ein sehr plastisches, weil ich das tue, was du immer bei unseren True Crime-Aufnahmen machst. Ich habe gegoogelt.
Ah, okay.
Und habe jetzt tatsächlich ein plastisches Bild vor Augen. Es ist wirklich ein super interessantes Tier und klingelt bei mir im Kopf tatsächlich so gar nichts. Aber es ist wirklich schön. Ja,
ja, super interessant. Also, und wir lernen es jetzt ein bisschen näher kennen und mal sehen, was du. Vielleicht entfache ich auch so ein kleines bisschen Leidenschaft in dir. Das würde mich freuen.
Es wirkt so ein bisschen. Also um es jetzt mal ganz kurz zu beschreiben für die Leute, die jetzt uns nur zuhören. Du hast es sehr, sehr gut beschrieben. Es sieht so ein bisschen aus, finde ich, als ob da irgendwie Tiere zusammengebastelt oder gekreuzt worden wären, die nicht unbedingt zusammengehören. Ja, ja. Ne? Also
auf jeden Fall, ja.
Also es hat diesen Hundeeinschlag, den du beschrieben hast. Es hat aber auch irgendwie sowas Raubkatziges. Vielleicht liegt es auch wirklich nur an den Streifen. Aber irgendwie wirkt es... Es wirkt nicht richtig wie ein Hund, obwohl es wahrscheinlich von der Verwandtheit eher schon so Richtung Hund oder Wolf geht, aber es hat irgendwie, wirkt fremd, obwohl es sehr hundisch rüberkommt.
Komplett. Und man fragt sich schon, was die Natur sich dabei gedacht hat, denn die meisten Tiere verdanken ja ihr Äußeres Anpassung an ihre Umwelt, so, ne? Also, dass sie einfach zum Beispiel sich tarnen oder dass sie sich gut durchschlängeln können oder dass sie schnell rennen können, das, ne, Leopard mit den Flecken und so, das ist ja alles eigentlich immer so bedingt durch die Umwelt und da fragst du dich eigentlich schon bei so einem Aussehen, woran liegt es denn jetzt? Vielleicht. Wir haben gerade festgestellt, irgendwie Tasmanien, das ist übrigens sehr viel Wald auch, das ist schon auch mit Höhlen und Felsen und so, aber eben auch viel Wald, wo dann jetzt diese Zebrastreifen eine Rolle spielen, kann ich mir nicht so richtig erklären tatsächlich.
Vielleicht ist es irgendein evolutionärer Zwischenschritt. Oder vielleicht ist es irgendwie, ja, tatsächlich auch irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, ein Probelauf, ein Fehler.
Ja.
Man weiß es nicht, ne? Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie das evolutionstechnisch irgendwie gelaufen sein könnte. Ich bin gespannt auf deine Ausführungen. Sorry, dass ich so viel labere.
Na, alles gut, es macht ja Spaß. Freut mich, dass es ein Dialog ist. Sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen trocken, wenn ich das hier alles so runterrate.
Ich finde es auch super Fakt spannend. Ist auf jeden Fall, sorry, ich finde es auch super spannend, ja? So diese Überlegungen, lebt sowas noch? Ne? Ich meine, also auch natürlich der rationale Mensch in mir weiß, so der Megalodon, der kann nicht mehr existieren. Ne? Das ist absolut unmöglich. Aber immer wenn dann so Pseudo-Forscher um die Ecke kommen und haben angeblich irgendwelche Hinweise darauf gefunden, dass es den noch gibt, dann geht mir so ein bisschen das Herz auf, weil das ist dann auch dieser Teil von mir, der halt auch diesen True-Crime-Aluhut immer aufhat, der möchte, dass es noch so... Weißt du, ich möchte einfach, dass wir in einer Welt leben, wo es noch was zu entdecken gibt, weißt du, und wo...
So, und das ist, ja.
Und genauso finde ich es halt auch einfach geil, wenn es wirklich Nessie gibt und wenn das wirklich irgend so ein Dino-Baby ist, was da seit, weiß ich nicht, tausenden von Jahren in so einem isolierten Ökosystem einfach rumschwimmt, aus irgendeiner Laune der Natur heraus. Ich würde es total geil finden.
Also... Mir geht's genauso. Das ist der Grund, warum ich immer wieder suche und warum ich gerade dann, wenn mir irgendwie, keine Ahnung, langweilig ist, wenn ich mal nicht weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, das sind immer so die Momente, wenn ich anfange, wonach könnte ich mal schauen? Der tasmanische Tiger, mal gucken, was es da Neues gibt. Und was, ja, ist echt so. Und was Nessie betrifft, ist es wirklich so, dass ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mal so ein großes Tier dort gegeben hat. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt seit Hunderten von Jahren dort irgendwie lebt und schwimmt und sich versteckt, sondern wenn, dann glaube ich, dann gab es das vielleicht mal, was auch immer das für ein Tier gewesen ist, aber das müsste sich auch fortpflanzen. Also, dass es wirklich so alt geworden ist und dann noch nach wie vor dort lebt, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wissen wir nicht. Also, es gibt zum Beispiel diesen Grönlandhai, da findet man immer wieder Exemplare, die Hunderte von Jahren alt sind.
Ja, es ist auch faszinierend, total.
Genau, und also man... so, die leben natürlich dadurch, dass sie in so kalten Wasserschichten leben. Das ist allgemein fürs Leben einfach oder fürs Konservieren besser als wärmere Schichten. Deswegen durch diese Kälte ist dann irgendwie der Puls runtergefahren und die werden halt einfach uralt. Aber vielleicht hat, ich weiß nicht, welche Saurierart man da im Loch Ness vermutet, vielleicht haben die einfach eine absurd lange Lebensspanne. Das kann ja sein, wir wissen es nicht, ne? Aber du hast natürlich recht, es müsste dann da wirklich ein ganz krasses System an irgendwie Unterwasserhöhlen, Strömen, was weiß ich, da müsste ein eigenes Ökosystem herrschen, auch ja, was so überhaupt die Futterquelle angeht, ne? Das
eben drum, das meine ich, ne? Also.
Ja, also das ist natürlich, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, natürlich. Aber wie gesagt, es ist so, der Restfunke besteht, ne?
Der Restfunke besteht und Nessie ist natürlich ein Extrembeispiel, auch wegen des Spitznamens und so und eben aufgrund dieser vermeintlichen Verwandtschaft zu Dinos. Aber andere Tiere, ganz tief im Ozean, wo man weiß, irgendwie, keine Ahnung, Marianengraben, das ist so super tief, dass da sozusagen der Mount Everest locker reinpasst und noch ganz viel Platz übrig bleibt. Menschen, Gegenden, die von Menschen einfach nicht wirklich erforscht werden können. Da muss man sich schon fragen, okay, da gibt es so viele Tiere und es werden immer wieder neue Tiere gefunden und Arten, die man vorher nicht kannte. Also deswegen halte ich, sagen wir mal, ich vieles für möglich. Und was noch hinzukommt, ist, dass so dieses Thema, das übergeordnete Thema, das quasi auch hier jetzt Thema dieser Folge ist, ist ja eigentlich auch das Aussterben von Arten. Das ist das etwas, was mich wirklich sehr interessiert und immer auch sehr bewegt, muss ich tatsächlich sagen. Da ist es mir fast egal, um welches Tier es geht. Natürlich, klar, wenn es irgendein Insekt ist, bekommt man das nicht so mit, aber
ja.
Wenn es halt, keine Ahnung, um irgendwie so ein, was war das? Breitmaul-Nashorn oder sowas in der Art. Das ist so eine Art, heißt das, das ist vor 2-3 Jahren erst ausgestorben. Das muss man sich mal reinziehen.
Das ist ja das,
was das für schöne Tiere sind.
Das ist ja das Tragische, ne? Irgendwelche Insektenarten oder was weiß ich was verschwinden in ganz, ganz großem Maße jedes Jahr. Und das kriegt man einfach, Das kriegt man einfach nicht so mit. Der Planet wird quasi immer leerer, was so die Population angeht. Und das liegt ein Stück weit natürlich an uns. Das liegt aber auch daran, dass es natürlich immer schon irgendwie ein gewisses Artensterben gab oder eine gewisse Neupopulation oder so stattgefunden hat, dass dann vielleicht auch irgendwie Arten eingewandert sind und andere verdrängen. Und es ist natürlich grauenhaft, aber wir leben in einer Zeit, wo ich das für möglich halte, dass man mit genetischem Engineering, ausgestorbene Arten wieder zurückholen kann. Das finde ich zum Beispiel relativ sinnvoll. Also vielleicht auch den Beutelwolf.
Das ist
so ein bisschen Jurassic Park.
Das ist sehr interessant, dass du jetzt quasi in diesem kurzen Teil quasi jetzt schon ganz viel vorweggenommen hast, worauf ich gleich eingehen möchte. Sowohl die Verdrängung der Arten als auch Gründe des Aussterbens, aber auch die Frage, geben wir uns als Menschen denn jetzt damit zufrieden? Das ist so ein bisschen so die ethische Debatte, die ich hoffe, später mit dir führen zu können.
Ich meine, wir müssen ja auch einfach wirklich festhalten, dass bestimmte Arten einfach auch das Leben am Laufen halten. Ne? Also lass die Biene aussterben, dann ist hier ganz schnell Feierabend. Also es gibt ja nicht umsonst, ich glaube, japanische Forscher sind es, die seit Jahren daran forschen, quasi so Mikroroboter herzustellen, die Arbeit von Bienen verrichten können. Also die man quasi loslässt, um dann Pflanzen zu bestäuben, weil man eben merkt, dass die Bienenpopulation jedes Jahr merklich zurückgeht und weil man halt einfach weiß, okay, wenn die nicht mehr da sind, dann können wir langsam den Rollladen runterlassen, dann sind wir nämlich auch irgendwann im Arsch, zeitnah. Und deswegen forscht man eben an dieser neuen Bestäubungstechnik. Also ich finde ja, jeder, der ein Häuschen hat, sollte sich so einen Bienenkasten in der Tüte stellen und gucken irgendwie, dass er da selber zu beiträgt, zur Artenerhalt. Ich würde super gerne imkern, wenn ich ein Häuschen hätte, wäre das das Erste, was ich machen würde.
Ist auch was, ist was Feines. Ja, ich habe jetzt in den letzten Tagen sogar noch gehört, dass es wohl tatsächlich so ist, dass jetzt in Deutschland verschiedene Tiere, ich meine, da ging es konkret um Wespen, halt auch tatsächlich verdrängt werden von Exemplaren, die zum Beispiel aus Afrika oder aus anderen Ländern kommen, die irgendwie importiert wurden, wie auch immer, in Flugzeugen, Kartons, Gemüselieferungen, Obstlieferungen, genau, was auch immer.
Obstkartons.
Und die jetzt, ja genau, die jetzt aber irgendwie sich quasi hier verbreiten, neuen Lebensraum für sich gewinnen und die bestehenden Arten verdrängen. Also ein spannendes Phänomen, was sicherlich auch, was nicht so weit weg ist, wie so Nessie, sondern wirklich uns hier in unserem Alltag auch betrifft. Und das finde ich spannend.
Ja, total. Es ist ja mittlerweile auch diese Mückenart, ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm, hier verbreitet, die in Afrika normalerweise relativ häufig vorkommt, die, jetzt habe ich, die Dengue-Fieber überträgt. Tigermücke, irgendwie ja. Sowas oder Tiger, keine Ahnung. Ja, ich hatte die Ehre, Dengue-Fieber zu haben, ist kein Spaß. Und die Idee oder die Vorstellung, das jetzt hier in Deutschland einfangen zu können und nicht wie ich 2009 in Burkina Faso, wo man es halt irgendwie erwartet, das ist irgendwie ätzend. Aber das fängt ja auch schon bei Eichhörnchen an. Du siehst immer häufiger diese braunen und nicht unsere heimischen roten. Also Verdrängung der Arten ist irgendwie eine reale Geschichte, ne?
Ja, komplett. Komplett. Das ist eine reale Geschichte. Und ja, machen wir vielleicht mal mit dem tasmanischen Tiger weiter, denn da geht es auch so ein Stück weit um Verdrängung. Vielleicht sogar mehr, als man meint. Das Interessante, deswegen heißt er auch Beutelwolf, ist eben, dass er ein Beuteltier ist. Und wie ein Känguru zum Beispiel, die Junge im Beutel erstmal trägt, bis sie soweit sind, sozusagen selbstständig auf den eigenen Beinen zu stehen, ist es eben beim tasmanischen Tiger ähnlich gewesen. Das wird so ein bisschen Mitgrund werden, weswegen sein Überleben sehr schwierig wurde, um es mal so zu sagen. Sprechen wir über den Zeitpunkt des Aussterbens. Also das letzte Exemplar wurde 1930 gefangen und in ein Zoo gebracht. Man nannte es Benjamin. Benjamin verstarb alleine 6 Jahre später am 7.9. Oh shit, das ist in wenigen Tagen, aber 1936. In einem Zoo in Hobart, da weiß ich nicht genau, ob es Beaumarie ausgesprochen wird. Ich glaube, es soll französisch ausgesprochen werden, Beaumarie. Es gibt so ein ganz bekanntes Video eines, ich würde mal sagen, recht traurigen, verlassenen Beutelwolfes. So ein Schwarz-Weiß-Video ist das, der so immer von einem Gitter oder Teil des Käfigs zum anderen geht. Das Video dauert auch gar nicht so lange, ein paar Minuten nur. Und das ist eben Benjamin. Man ging zumindest davon aus, dass Benjamin das letzte bekannte Exemplar gewesen ist. Es ist so, dass Forscher 2022 jedoch mehr durch Zufall sozusagen herausgefunden haben, dass es doch noch ein anderes Exemplar gab. Und zwar ist es so, dass ganz offensichtlich wenige Monate vor dem Tod von Benjamin, ich glaube sogar der gleiche Zoo, noch ein Exemplar kaufte. Und das war aber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr legal, tasmanische Tiger zu fangen, weswegen das heimlich passiert ist und sozusagen dieser Kauf niemals bekannt wurde. Dann ist es so, dass dieses Tier irgendwann verstorben ist und tatsächlich hat man das ein bisschen versteckt. Es gab da ein Museum und es wurde quasi immer, wie soll man sagen, weitergereicht. Es gab nur so ein, wie nennt man das, so ein Hautüberbleibsel, also wirklich so ein ganz vertrockneter Körper, ja, sehr starr, der zu schulischen Zwecken immer weiter also umhergewandert ist, sage ich mal, und zwischendurch auch in diesem Museum eben verschollen war. Aber irgendwann hat niemand mehr gefragt, woher kommt das denn eigentlich, was ist das jetzt hier für ein Beutelwolf?
Also der wurde präpariert.
Der wurde nicht aber präpariert, wie man sich das vorstellt, dass er jetzt wirklich da stand, so wirklich so heroisch und wie die Tiere dann häufig immer hergerichtet werden, sondern es war wirklich so ein Hautklump.
Der ist ausgetrocknet.
So ganz ausgetrocknet, platt.
Okay.
So kann man
das eigentlich sagen. Okay.
Ja, genau. Und dieses Präparat oder dieses Exemplar, würde ich mal sagen, tourte dann, wie gesagt, durch Schulen und über verschiedene Standorte hinweg und wurde aber zwischendurch oder lange Zeit in diesem Museum in irgendeinem Schrank gelagert. So, und dann gab es halt sowas wie eine Inventur, wenn ich das richtig gelesen habe oder wenn die Quelle stimmt, die ich dort gelesen habe. Und dort wurde das gefunden. Und man hat jetzt eben DNA-Proben entnommen und festgestellt, dass dieses Tier doch später gestorben ist als Benjamin. Also insofern ist dieses Exemplar, ein Weibchen übrigens, das letzte bekannte, der letzte bekannte tasmanische Tiger.
Kann man auch dann so ein bisschen die ethische Frage anschließen. So ein Zoo hat es gekauft und das war dann auch nicht mehr so ganz legal. Da kann man dann auch wieder die Frage stellen, so Zoo, gut oder böse? Ne? Das ist ja auch so eine Frage, die heutzutage oft gestellt wird. So viele Leute fordern, dass Zoos geschlossen werden, dass die Tiere ausgewildert werden, dass sowas nicht mehr vorkommen darf. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich dazu stehe, aber da können wir vielleicht auch mal gleich am Rande drüber sprechen.
Gerne. 1982 wurde dann die Art Cynocephalus cynocephalus, die ursprünglich mal in Australien, Tasmanien und Neuguinea lebte, offiziell für ausgestorben erklärt. 1982, also lange, lange danach. So, und in dieser Zeit gab es recht viele Augenzeugenberichte. Also es entpuppte sich natürlich auch ein gewisser Kult, das habe ich ja schon gesagt. Und sicherlich auch Menschen, die in so eine Art Wahn teilweise geraten sind. Entdecker, Abenteurer und Jäger, die auf die Reise gegangen sind und gesucht haben. Aber es gibt eben diese Augenzeugenberichte. Zwischen 1940 und 1970, denkt man, ungefähr müsste das Tier wirklich ausgestorben sein. Das heißt, die Eventualität besteht, dass eben dieses Weibchen doch nicht das letzte ihrer Art war, sondern dass es noch andere gab. Sie ist auf jeden Fall das letzte bekannte Exemplar. Mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, so sagen Wissenschaftler, kann es eventuell sein, dass dass die Spezies bis in die 2000er lebte. Aber das ist wirklich sehr gering, also nicht wirklich erwähnenswert.
Gut, bei Augenzeugen oder bei irgendwelchen Augenzeugenberichten, Leute, die es gesehen haben wollen, man muss natürlich auch immer sagen, Leute sind auch oft in der Natur unterwegs mit der Erwartung, etwas Bestimmtes zu sehen und man sieht auch schnell, was man sehen möchte, wenn man dann vielleicht irgendwie eine Bewegung wahrnimmt, die man nicht einordnen kann.
Und das ist das Ding, also bei den Fotografien, die man sieht, und das sind ja komischerweise auch immer irgendwelche Fotos, ja, die so im Blitzlicht in der Nacht entstanden sind, wo man quasi noch eine Laterne daneben sieht oder so und dann so ein Dickicht und so einen halben Körper irgendwie da rausluken sieht. Und ja, da kann man unterstellen, dass es vielleicht eine Form eines tasmanischen Tigers hat, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Hund mit einem heruntergelassenen Schwanz sozusagen, ne, so eingeknickten Schwanz und ja, also
ja, klar.
Die Leute sehen das, was sie sehen möchten und wenn man aber das dann so sieht, wie sie das dann behaupten, sieht man es plötzlich auch in den Bildern und nichts anderes mehr und das ist natürlich dann auch die Gefahr dahinter.
Klar, so halten sich dann auch so Legenden wie der Yeti oder Bigfoot dann halt auch, ne? Also du interpretierst dann in irgendwelche körnigen Fotografien irgendwas rein, weil du es halt einfach auch sehen möchtest.
Ja, genau. So, jetzt gibt es verschiedene Wissenschaftler, die sich sehr intensiv mit dem tasmanischen Tiger beschäftigt haben und das nach wie vor tun. Und die sprechen, wie gesagt, von dieser winzigen Möglichkeit, dass es das Tier noch gibt. Einer sagt zum Beispiel, dass es dass keiner gesehen wurde, bedeutet eigentlich auch nur, dass man aus dem Fehlen von Beweisen und Hinweisen quasi auf eine Wahrscheinlichkeit schließen kann, dass das Tier ausgestorben ist. Aber mit absoluter Sicherheit sagen kann das niemand so richtig. Ne? Und das finde ich, also du merkst auch, die Profis und die wirklich studierten Menschen halten sich in der Regel noch so ein kleines Türchen offen. So war zumindest mein Eindruck bei all diesen Experteninterviews, die ich gelesen oder gesehen habe. Ein Aspekt, und der ist für mich relevant, ist auf jeden Fall, dass diese Experten, die sich wirklich intensiv mit dem Tier beschäftigt haben und es aus verschiedenen Quellen studiert haben, die haben sich Präparate angesehen und so weiter und so fort, die sind weitaus belesener als das, was ich jetzt hier zusammentragen kann. Die sagen eins, und das ist irgendwie so der logische Menschenverstand, der ihm dann eigentlich auch zu verstehen geben sollte, dass das Tier eben nicht mehr lebt ist, dass jetzt seit vielen, vielen Jahren überall irgendwelche Wildkameras platziert sind, Drohnenflüge über diese unwegsamen Gelände stattfinden. Und so ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass dieses Tier wirklich noch lebt. Ja, also während man vor 20, 30 Jahren vielleicht noch gesagt hat, okay, vielleicht streift es noch irgendwo umher, man hat nicht überall Einblicke, es ist schwierig, diese Region Tasmaniens wirklich zu erkunden, weil sie auch schwer begehbar sind. So kann man heute eigentlich sagen, okay, man hat so viel Technik, dann würde es sich wirklich sehr, sehr gut verstecken.
Aber sind denn auch in diesen extrem unwegsamen Gebieten zwingend überall Wildkameras installiert?
Das ist eben die Frage.
Drohnenüberflüge, ja klar, die gibt es natürlich aber doch ja auch nicht flächendeckend 24/7, sodass die automatisch das alles. Ja. Also es ist ein gutes Argument, ne? Genauso wie man auch sagen könnte, ja, heutzutage hat quasi jeder Wanderer quasi immer eine Kamera dabei, einfach durch Handy und so und wäre bereit, ein Foto zu machen. Aber die Frage ist ja trotzdem, findet das da auch statt in diesen Gebieten, von denen wir möglicherweise als Habitat reden? So.
Genau. Genau, das ist eben der Punkt. Ne? Also die Frage ist, wie weit ist es überhaupt möglich, das vollumfänglich zu untersuchen? Und deswegen auch hier natürlich hat man immer so, ich sag mal, so einen Hoffnungsschimmer für Menschen wie uns, die sich sowas irgendwie auch ein Stück weit wünschen. Ja? Aber ich sag mal, die höhere Wahrscheinlichkeit ist eigentlich, dass das Tier aufgrund dieser technologischen Beobachtung sozusagen doch nicht mehr lebt. Kommen wir mal zum Grund des Aussterbens. Also wir haben jetzt festgestellt, 1982 offiziell als ausgestorben erklärt. das letzte lebende Exemplar irgendwie in den 30er Jahren verstorben. Man vermutet aber aufgrund der Sichtung irgendwie zwischen 1940 und 1970 möglicherweise ausgestorben. Jetzt natürlich die große Frage, warum ist es überhaupt ausgestorben? Und ich habe das subsumiert zu drei Punkten im Prinzip, die jetzt aus diesen verschiedenen Quellen immer wieder hervorgegangen sind. Das eine ist tatsächlich, das sind beides Punkte, die du, alles drei Punkte, die du eben schon angesprochen hast, der Lebensraumverlust und auch die Konkurrenz. Was für Tiere das sind, werde ich gleich sagen. Dann gibt es auch den Aspekt von Krankheiten und der Inzucht. Und der dritte Punkt ist natürlich, ja, wen wundert's, Einflussfaktor Mensch, die Bejagung bzw. auch ein Kopfgeld, das verhängt wurde auf jeden erschossenen tasmanischen Tiger.
Ja, zum Thema Bejagung, da muss man ja sagen, dass gerade wenn so Gebiete neu erschlossen wurden, der Dodo zum Beispiel, auch so ein Vogel, der flugunfähig war und der wohl auch, keine Ahnung, jetzt nicht unbedingt den allergrößten Überlebenswillen hatte, aber der halt dann einfach von den Entdeckern seines Heimatarchipels quasi zum Spaß geschossen wurde. Ne? Nicht unbedingt, weil man das unbedingt musste, um zu überleben oder weil der gefährlich war, sondern einfach rein zum Spaß und da halt einfach eine ganze, ja, einfach eine Tierart ausgerottet. So Wilder Westen, wo es Berichte gibt, dass einfach Siedler zum Spaß Büffel ermordet haben in großem Stil. Ne? Das ist einfach, ja, es ist einfach, der Mensch ist einfach ein Arschloch, so häufig. Ne?
Ja,
Der Mensch hat halt erst in den letzten, ja, in den letzten, im innerhalb des letzten Jahrhunderts hat sich erst beim Menschen so vollumfänglich der Gedanke durchgesetzt, dass wir hier koexistieren mit Pflanzen und Tieren und dass es vielleicht Sinn ergibt, ein bisschen nachhaltiger zu leben. Das hat sich natürlich nicht in jedem Kopf durchgesetzt. Manche Naturvölker wussten das immer schon, aber so flächendeckend ist das erschreckend kurz erst im allgemeinen Gedächtnis verankert, ne? Und das ist so schwer nachzuvollziehen, dass man da irgendwo hergeht und solche Tiere einfach dann aus purem Spaß einfach ausrottet, ne?
Ja, überhaupt nicht nachvollziehbar. Und wie man am Beispiel des tasmanischen Tigers gleich hören wird, ist es auch so, dass der Mensch sehr voreilig war und auch recht einfach gestrickt in den Entscheidungen. Und das würde ich gleich nochmal weiter ausführen.
Ist ja keine Neuigkeit.
Nee, tatsächlich nicht. Kommen wir erstmal zum Thema Lebensraumverlust und Konkurrenz. Es ist so, dass Wissenschaftler vermuten, dass verwilderte Hunde, die wahrscheinlich mit frühen menschlichen Einwanderern nach Australien kamen, also und außerdem circa vor 5000 Jahren eingeführte Dingos dabei eine entscheidende Rolle spielten. Denn in dieser Region ist es so, dass Dingos einen entscheidenden Vorteil hatten, nämlich, da sind wir bei dem Punkt des Beuteltiers, was ich eben gesagt habe, dass Dingos als plazentale Säugetiere voll entwickelte Jungtiere zur Welt bringen. Und bei den Beuteltieren ist es eben nicht so. Die haben sehr unreife Nachkommen, die ihre Entwicklung quasi erst im Beutel der Mutter fortsetzen müssen.
Ja.
Das dauert. Somit sind die Lebensbedingungen oder sag ich mal die Überlebensmöglichkeiten deutlich härter gewesen als für die Dingos, die es dann einfach leichter hatten. So diese These der Wissenschaftler. Insofern war die Verdrängung, also was jetzt auch Futtergebiete und sowas betrifft, sag ich mal relativ natürlich, in Anführungsstrichen, denn diese Dingos wurden eben auch eingeführt.
Insofern leben die Dingos halt heute auch noch flächendeckend in Australien. Und ja, Beuteltiere, gut, die Kängurus sind das ja auch. Ne? Da hat quasi auch Mutter Känguru immer das Kinderzimmer dabei und das Kleine da drin. Aber die sind eben, die sind eben aufgrund ihrer doch relativ imposanten Größe und auch Kraft und auch ihrer Kampfkraft, wenn es sein muss, wahrscheinlich eben in der Lage, sich dann ganz gut gegen eventuelle Feinde zu verteidigen und haben deswegen dann trotz dieser Schwäche, dass man eben ja schwachen Nachwuchs erstmal hat, dann trotzdem durchsetzen können. Ne?
Ja, genau. Also das ist der Punkt. Die hatten halt insgesamt eine höhere Überlebenschance und haben gleichzeitig es geschafft, sich weitaus häufiger zu reproduzieren. Also sie hatten eine höhere Reproduktionsrate. Und insofern ist es ja dann irgendwie auch klar, dass wenn immer mehr Dingos dort lebten, dass halt auch die Nahrungsräume und die, die Lebensräume des tasmanischen Tigers zurückgingen und die immer wieder oder immer weiter sozusagen in Bedrängnis gerieten und immer weiter, immer tiefer sozusagen in die Wildnis hineingegangen sind. Sie wurden immer weiter verdrängt. Ja, also dieses Thema der Verdrängung, was wir eben mit den Bienen und Wespen irgendwie skizziert haben, hat hier scheinbar auch stattgefunden.
Das ist ja übrigens in Australien ein ganz alter Hut, dass da Tiere importiert werden, um ja bestimmte Probleme zu lösen für die Menschen und dann im Prinzip alles verschlimmbessern. Letztes Beispiel, auch wunderbar in einer Simpsons-Folge so ein bisschen karikiert, ist der Ochsenfrosch oder genauer, glaube ich, die Agarkröte, die irgendwie Anfang des letzten Jahrhunderts dann nach Australien gebracht wurde, um da so ein bisschen gegen die Käfer und Fliegen und was weiß ich was, Flugtierplage anzugehen und es den Menschen einfacher zu machen. Und die vermehren sich da jetzt wie die Karnickel und stellen da jetzt eine ganz eigene Bedrohung quasi fürs Ökosystem und sind auch nervig tatsächlich. Ne? Ja, aber wurde halt Menschen gemacht. Ne? Das ist halt so, der Mensch sucht sich halt oft dann irgendwie so Tiere so als Pseudo-Verbündete, aber überwacht dann die Auswüchse nicht so richtig. Ne?
Ja, ja. Es gibt auch im Bereich der Schädlingsbekämpfung tatsächlich die Methode, dass, ich weiß nicht genau, bei welchen Schädlingen das ist, die sich irgendwie häuslich einnisten, dass dann zur Bekämpfung jetzt nicht irgendwie so ein Giftgas versprüht wird oder so, sondern dass halt so eine Horde Käfer quasi platziert wird und die ernähren sich von diesen Schädlingen.
Ich habe das neulich noch gemacht.
Ja, und wenn die dann, wenn die sozusagen keine Futterquellen mehr haben, sterben die angeblich aus. So, das ist zumindest so der gängige Weg, sag ich mal.
Ich habe das neulich noch gemacht, irgendwie im Haus gingen Lebensmittelmotten um. Und ich hatte die auch und ich habe irgendwie all meine Lebensmittel so in so Tupper-Sachen im Abstellraum gelagert und was weiß ich was. Aber ich bin diese blöden Motten nicht losgeworden und habe dann sogenannte Schlupfwespen besorgt. Das sind so spezielle, da kriegst du so Kärtchen, wo diese Schlupfwespen schlüpfen und die legst du in die betroffenen Schränke. Die fressen dann wiederum die Larven von den Motten auf. Und wenn dann keine Mottenlarven mehr da sind, dann sterben halt auch die Schlupfwespen ab.
Ja, aber vom Prinzip das Gleiche, was du eben skizziert hast.
Ne? Genau, nur also dass die sich nicht dann irgendwie durchsetzen. Und, also das ist ja
genau, das ist dann eher beherrschbar für den Menschen.
Genau, ne? Das ist ja auch ein super verbreitetes Phänomen. Ich meine, in Indien oder Bangladesch, Sri Lanka zum Beispiel, da züchten die Menschen diese Mungos, das sind so kleine marderartige Tiere und die halten die Häuser eben frei von Schlangen beispielsweise.
Es ist schon abgefahren. Der Mensch hat sich schon sehr raffinierte Dinge ausgedacht. Ne?
Ja.
Und trotzdem ist es eine Ausnutzung der Tiere, denn der Mensch nimmt ja auch in Kauf, dass dann diese Schlupfwespen, wie die heißen, dass sie dann auch sterben nach einer Zeit.
Ja gut, ich denke, die besitzen keinen, die sind so klein, die werden wahrscheinlich kein Bewusstsein besitzen, die werden wahrscheinlich noch nicht mal ein derart ausgeklügeltes Nervensystem besitzen, dass die irgendwelche Schmerzen oder sowas spüren. Vegetatives Nervensystem, das ist wahrscheinlich zu groß für so ein kleines Tier. Bei so einer Mungo-Situation beispielsweise, das ist ja fast schon eine Win-Win-Situation. Ne? Ich meine, das ist wie so ein Haustierchen, das dann ja auch sein Fressen und seinen Lebensplatz bekommt und dafür dann halt eben das Haus schlangenfrei hält, weil es das sowieso tut, also weil das keine Ahnung, wenig Bock auf diese Kriechtiere hat, das ist doch Win-Win. Ich meine, klar, es ist eine Ausnutzung, aber ich sehe da nichts Schlimmes drin, je nachdem. Es ist mit Nutztieren immer die Frage, wie sie behandelt und gehalten werden.
Das stimmt, aber ich kann dir sagen, was Haustiere betrifft, da wäre mir doch so eine Gabi lieber.
Gabi ist das optimale Haustier. Gabi, Erna auch.
Erna, genau. Ich vergesse immer den zweiten Namen, obwohl der so schön ist. Ich habe vorhin noch von einem anderen Punkt gesprochen, also neben dieser Lebensraumverdrängung und der Konkurrenz, Krankheiten und Inzucht, das ist jetzt eigentlich auch eine ganz logische Konsequenz eigentlich von dieser Verdrängung, denn je weniger Tiere es gibt, desto mehr kommt es eben zu Inzucht und bei Inzucht kann es zu Krankheiten führen. Also ein geringerer Bestand hat dazu geführt, dass sich letztendlich auch Krankheiten verbreitet haben, so zumindest eine zweite wissenschaftliche These, wieso die Tiere ausgestorben sind oder sein könnten.
Ganz logisch. Inzucht, ne? nicht umsonst einfach von der Natur geächtet, einfach auch als, wie soll ich sagen, dass man da eben Krankheiten dann als Mittel benutzt, um diese Inzuchtvermehrung einzudämmen, weil es einfach nicht vorgesehen ist. Ne?
Absolut.
Ich weiß nicht, ob du dieses Doku kennst über das ist so eine amerikanische Familie, die irgendwo in Appalachia in den Wäldern lebt, die auch als Vorbilder gelten für den Film Wrong Turn. Ich weiß nicht genau, wie die heißen.
Ich weiß, welche du. Es gibt auch einen Fotograf, den
die sind nicht gewalttätig oder so, deswegen Wrong Turn natürlich vielleicht ein bisschen falsche Verbindung, aber die leben halt auch so in so einer ganz einfach konstruierten so Holzhütten ohne Strom, ohne Wasser in Appalachia irgendwo im Wald und sind halt so Inzucht, eine Inzuchtfamilie. Und
ja, man sieht den leider an, dass sie
der Stammbaum ist ein Kreis.
Körperlich,
ja,
körperliche und geistige Einschränkungen haben.
Ja, die Natur will das einfach nicht. Ne? Das ist, ja.
Also es ist hart tatsächlich. Ich habe das auch schon gesehen, ja. Es gibt so einen Fotografen, White Belly,
Soft White Underbelly, YouTuber.
Soft White Underbelly, genau. Also der hat die auch schon mal fotografiert und dann zusätzlich gibt es noch weitere Dokus. Aber seine Arbeit mag ich auf jeden Fall auch ganz gerne. Der guckt sich ja sowieso, sag ich mal, der geht mit der Kamera dahin, wo die Menschen eigentlich immer wegschauen,
ja,
kann man sagen.
Absolut,
und
absolut.
Das macht er sehr stilvoll und auf so einer sehr menschlichen Ebene, der guckt sich immer so ein bisschen auch die Geschichten dahinter, ja, an und hilft auch.
Ja.
Aber der hilft tatsächlich auch finanziell.
Also ja, es gibt da doch oft so Updates zu den Leuten. Haben die es geschafft, haben die es nicht? Also ja, ich sag genau. Mal so, der gibt so den Abgründen ein Gesicht. Ne? Das ist eine gute,
richtig,
so kann
ja
man das ganz gut zusammenfassen. Egal, sorry.
Ist nicht schlimm, jedenfalls die stärksten Momente dieser Filme sind ja eigentlich, für all diejenigen von euch, die es nicht kennen, das sind eigentlich Interviews. Kamera wird frontal auf diese Person gehalten und dann gibt es eigentlich in jedem Film einmal ein Porträtfoto, also ein Ganzkörperporträt dieser jeweiligen Person in Schwarz-Weiß gehalten. Die Videos sind meistens in Farbe, aber dieses Foto ist quasi im Studio aufgenommen in Schwarz-Weiß und es findet so ein ganz langsamer, so eine Kamerafahrt von den Füßen bis zum Gesicht statt. Und die ist so langsam, dass du das Gefühl hast, diese Person komplett zu studieren in dieser Zeit. Mit all diesen Zeichen oder Narben, die das Leben an diesen Menschen hinterlassen hat. Ob es Menschen sind, die irgendwie mal eine kriminelle Vergangenheit hatten, sich irgendwelchen Mafia-Clans angeschlossen haben, komplett zutätowiert sind, ob die von der Prostitution kommen, Fentanyl-abhängig sind und. Also es ist wirklich, man sieht richtig, wie gebrochen teilweise die Menschen sind, aber gleichzeitig ist diese Kamerafahrt unheimlich intim. Also so würde ich es irgendwie beschreiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das siehst.
Ja, ziemlich genau so. Das ist im Prinzip, ja, man hat das Gefühl einer intimen Begegnung mit der Person und eines intimen Austauschs und Gesprächs, aber es ist halt ein, ja, doch massiv beachtetes Video. Also die werden ja Millionen Male auch geklickt, aber man hat das Gefühl, man verbringt wirklich einen intimen Moment mit dem Protagonisten, ja.
Ja, ganz genau. Ja, Einflussfaktor Menschen oder der Mensch. Tasmanien ist seit 20.000 Jahren von Menschen bewohnt. Mit der Ankunft einer Gruppe von Briten im Jahr 1803 begannen im Prinzip die Schwierigkeiten für den Beutelwolf. Also sprich seit einer überschaubaren Zeit, wenn du überlegst, dass es das Tier schon vor 60.000 Jahren gab. Es wird vermutet, dass der tasmanische Tiger zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Dingos etc. und diesem Aspekt der Krankheiten schon sehr selten war, sodass Schätzungen zufolge es zu diesem Zeitpunkt nur noch 1.500 bis 2.000 Exemplare gab. Also das muss man den Menschen, sag ich mal, an dieser Stelle wenigstens zugutehalten, dass es schon eine recht wenige, geringe Population gab. Man kann also jetzt nicht sagen, der Mensch ist jetzt wie bei den Büffeln oder irgendwie umhergezogen und hat die aus Spaß einfach komplett niedergemetzelt und deswegen den Bestand so extrem verkleinert, sondern es gab schon wenige Tiere und man muss natürlich auch sagen, so die Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten vor über 200 Jahren waren natürlich auch nochmal andere als hier. Plus es waren europäische Siedler, die hatten natürlich andere Zielvorhaben, als jetzt irgendwelche Arten zu schützen. Aber nichtsdestotrotz hat der Mensch im Nachgang eine große Rolle gespielt.
Es spielt ja letzten Endes auch keine Rolle, ob der Mensch jetzt irgendwo kommt und Arten verdrängt oder andere Tiere sie verdrängt. Es ist im Prinzip das Gleiche und streng genommen sind wir ja auch nichts anderes als Tiere, die halt natürlich irgendwie durch die Ausprägung von Bewusstsein sich ein bisschen abheben, aber ja, es ist eigentlich das Gleiche wie so eine, ja, im Prinzip ist das so eine Mensch-Invasion oder eine Ochsenfrosch-Invasion ist im Prinzip das Gleiche.
Absolut, ja, genau. Das ist also, genau, warum soll es eine schlechter als das andere sein, ungefähr. Zu dieser Zeit war der tasmanische Tiger das größte fleischfressende Beuteltier in Australien. Und die neuen Bewohner Tasmaniens begannen relativ frühzeitig mit der Schafzucht. Allerdings, und das finde ich ist eigentlich eine ganz interessante Zahl, wurden bis 1820 nur 4 Sichtungen niedergeschrieben oder archiviert, dokumentiert, sagen wir mal. Also Sichtungen des tasmanischen Tigers. Das heißt also, in 17 Jahren war es doch recht selten, dass der mal zu sehen war. Woran liegt das? Nun, es ist ein relativ scheues Tier, das vor allem auch nachtaktiv war. Und insofern gab es gar nicht so viele Begegnungen zwischen den Menschen und dem tasmanischen Tiger. Doch dann begannen die Beutelwölfe, die Schafe zu reißen, zumindest glaubte man das.
Interessante Parallele zu heute ja auch, ne? Also wir leben ja seit einiger Zeit in einer Zeit, wo es Realität ist, dass Wölfe sich wieder ansiedeln, auch in unserer Heimat, also auch im Siegerland sind Wölfe gesichtet worden.
Genau.
Und da sind Sichtungen ja auch relativ selten in den, weiß ich nicht wie vielen Jahren jetzt Wölfe wieder in Deutschland sind, aber trotzdem herrscht bei manchen Menschen schon so eine Angst und auch Hysterie und auch da
komplett, ja.
Und auch da wieder mit irgendwelchen Schäfern oder Kleinbauern, Nebenerwerbslandwirten, die dann irgendwie jetzt schon Angst haben um ihre Bestände, um ihr Vieh, obwohl in den letzten 20 Jahren halt irgendwie super wenig vom Wolf gerissen wurde tatsächlich, ne?
Genau das Gleiche ist passiert. Und es wurden Schafe gerissen und die Menschen verurteilten sozusagen direkt den tasmanischen Tiger. Wir haben ja vorhin über sein Maul gesprochen, der konnte sein Maul richtig weit öffnen. Und so haben die Leute halt natürlich vermutet, okay, das ist jetzt der böse Schafskiller sozusagen, wurde verteufelt. Allerdings ist das nicht bewiesen und Forscher fanden eigentlich heraus, dass der Kiefer des tasmanischen Tigers eigentlich viel zu schwach war, um sich einer werdenden Beute standzuhalten oder überhaupt größere Tiere zu fressen. So dass es sozusagen eine Gegenhypothese gibt. Man glaubt eher, dass es der tasmanische Teufel oder Riesenbeutelmarder waren, die eben diese Schafe gerissen haben, aber eben nicht der tasmanische Tiger. Das, finde ich, ist eine sehr interessante Feststellung. Also man muss sich das vorstellen, es gibt dann eben diese Landwirte, gerissene Schafe. Welches Tier ist jetzt hier irgendwie groß, sieht gefährlich aus? Der tasmanische Tiger, der muss es gewesen sein. Aber so richtige Beweise dafür gab es einfach nicht. Und rein biologisch wäre es nicht gegangen.
Ja, das ist ja auch heutzutage erst so eine Sache, dass man das wirklich nachweisen kann. Ich habe neulich eine Doku gesehen über tatsächlich im Rahmen der Wölfe, die wieder ansässig werden in Deutschland. Da wurden dem Schäfer auch Schafe gerissen. Und der wollte dann Gelder beziehen aus so einem öffentlichen Hilfsfonds für Wolfsschäden eben. Und dann musste jemand vom Veterinäramt rausfahren und musste über die DNA quasi des Speichels des Raubtieres dann erstmal beweisen, dass ein Wolf diese Schafe gerissen hat. Also ganz, und das konntest du natürlich vor 200 Jahren nicht machen, das kannst du heute natürlich machen.
Ja.
Super aufwendiges
Klar, das
Verfahren,
konntest,
ne?
Ja. Das konntest du nicht, nee. Aber es war so ein bisschen so, wie du eben beschrieben hast mit den Wölfen heute, dass man so gedacht hat, ja okay, wir suchen jetzt quasi in Anführungsstrichen ein schwarzes Schaf, ein anderes Tier, was es gewesen sein muss.
Man muss natürlich auch dazu sagen, beim Wolf jetzt, was natürlich zu dieser Hysterie bei vielen Leuten beiträgt, dass der Wolf einfach in, weiß ich nicht, Märchen, Sagen, Kinderliedern auch einfach immer sehr, sehr verteufelt wird, ne?
Absolut, ja, ja.
Also
klar,
diese Urangst, die wird einem da schon auch irgendwie von klein auf eingepflanzt. Ich persönlich finde es ehrlich gesagt relativ fresh, dass der Wolf wiederkommt, so.
Ja, ich auch. Tatsächlich finde ich es auch fresh, freue mich auch darüber. Und trotzdem hat man dann, wenn man mal alleine im Wald ist, schon so ein bisschen so ein Gefühl. Also ich fände es irgendwie cool und gleichzeitig beängstigend, wirklich einen Wolf zu sehen, so würde ich sagen.
Ich habe mehr Angst um meine Hunde.
Mhm.
Also so ich selber nicht so, aber also Erna ist so, wenn Konflikt entsteht, dann Augen zu und rein. Und ich weiß halt, wenn irgendwie ein Wolf da wäre, der konfrontativ ist, sie würde draufgehen und das wäre dann halt richtig scheiße.
Ja, das wäre nicht so gut. Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber so, an sich finde ich es, gut, die Natur holt sich wieder irgendwie Stück für Stück zurück ihren Lebensraum. Ne?
Absolut, ich finde das auch gut. Das ist irgendwie so eine nette Wende zu all den anderen Naturphänomenen, die wir so erleben, die eher negativ geprägt sind. Also das ist irgendwie so ein Kontrastprogramm. Finde ich jedenfalls auch gut. Sowas haben die Menschen gemacht. Es gab dann Abschussprämien ab 1825. Es gab sogar progressive Prämien. Also je mehr, desto mehr bekommst du. Ab 1830 begann dann eine Kopfgeldjagd und ab 1860 war die Art auf die unzugänglicheren Bergregionen im Südwesten der Insel beschränkt. Die Jagd mit Fallen und Hunden ging jedoch unvermindert weiter. Ab 1888 gab es dann staatliche Abschussprämien, das war so ein Programm. Dieses wurde allerdings 1912 mangels Beutelwölfen eingestellt.
Auch das ist wieder so typisch Mensch, dass man da nicht irgendwie sagt, so okay, die leben jetzt eh nur noch da, wo wir nicht siedeln können, irgendwie in irgendwelchen unwegsamen Gebirgskämmen. Wir haben die jetzt aus unserem Siedlungsgebiet weitestgehend vertrieben, was ja schon auch scheiße ist, weil das ja eigentlich deren Gebiet genauso ist, ne, wie das unsere, aber dann einfach zu sagen, okay, wir jagen trotzdem weiter, das ist so maßlos und so scheiße einfach, das kann man nicht in Worte fassen.
Genau, das macht mich auch so richtig sauer, und es gibt halt Bilder von Jägern mit toten Beutelwölfen, die dann irgendwie hängen oder die sie teilweise in den Armen halten, und die wirken so furchtbar stolz auf diesen Bildern, und ich heule irgendwie jedem verstorbenen Tier nach und denke mir so, wie schlimm ist das eigentlich, dass das Tier nicht mehr gibt, weißt du, und du siehst dann die da rumstehen und die haben dann, keine Ahnung, ihre paar Groschen bekommen für, ne? Und
ich kenne das.
Das macht mich halt furchtbar wütend, ne? Und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch ein bisschen die Menschen, wenn sie es wirklich geglaubt haben, so,
ja,
dass
aber,
sie da was Gutes
ja,
tun.
Ja, da schon, ne? Aber mich macht das heutzutage unfassbar sauer. Also ich bin kein Jagdgegner, ne? Also ich glaube, dass Jagd an sich sehr, sehr viel dazu beiträgt, auch zu Atemschutz und auch zum ökologischen Gleichgewicht. Aber ich finde so Großwildjagd einfach super verwerflich, ne? Und mich macht das unglaublich sauer, wenn du dann irgendwie Bilder siehst von so Leuten, die dann so stolz lächelnd so einen Fuß auf einem Löwen haben oder so, ne? Und ich denke mir, du feiges Schwein, schmeiß dein Gewehr weg und erleg das Vieh mit den Händen oder mit einem Messer, dann kannst du stolz sein, aber du hast halt.
Ja, oder mach es einfach gar ja, nicht. Was bringt dir das, dieses wundervolle Tier zu töten?
Am besten mach es gar nicht, aber wenn du schon irgendwie stolz sein willst und dich als großer Jäger präsentieren willst, dann lass dich auf einen fairen Kampf ein und geh nicht mit einer riesigen Knarre dahin, du Arschloch. Weißt du, das macht mich.
Ja,
das macht mich richtig, richtig, richtig sauer. Und ich bin auch so einer, der dann immer so innerlich so eine kleine Befriedigung findet, wenn dann irgendwelche Großwildjäger sterben bei ihren Jagd. Das ist natürlich auch totale Scheiße, wenn dann Menschen sterben, ne?
Ja, ich weiß, aber das ist wie beim Stierkampf, wenn der Torero dann irgendwie.
Ja,
ich weiß, ich kann das nachvollziehen. Ich kann es auch nicht verstehen, warum Menschen das machen, überhaupt nicht. Und es gibt aber auch welche, die sich damit brüsten, die dann zum Beispiel nicht zu erschießen, sondern eher mit, ich sag mal, primitiven Waffen zu töten oder so. Gibt es halt auch, aber es macht es. Die Sache nicht besser.
Das macht die Sache nicht besser, aber das hat dann irgendwie noch sowas wie so eine Jägerehre, die ich irgendwie noch akzeptieren kann, die sich mir auch nicht erschließt und die ich auch scheiße finde. Aber es hat für mich einfach nichts Ehrenhaftes, wenn du 200 Meter weiter weg liegst mit einem Hightech-Gewehr und so ein Tier aus dem Hinterhalt erschießt und dich dann feierst, wie, als ob du sonst wer wärst.
Das ist die pure Lust am Töten.
Ja.
Und für mich ist das ein Luxusphänomen tatsächlich. Häufig hört man ja von, sag ich mal, wohlhabenden Menschen, die das machen, denn das muss man sich ja auch erstmal leisten können, gut ausgestattet, gut bewaffnet oder so, dann irgendwie in Regionen geführt zu werden von irgendwelchen Leuten, die sich dort Guides, die sich sehr gut auskennen vor Ort, das muss alles bezahlt werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei vielen der Impuls zu sagen, ich habe alles, ich kriege alles, ich kann alles haben, was ich möchte, mir ist langweilig, ich möchte jetzt sozusagen meine ganz primitiven, tiefen Triebe in mir irgendwie ausleben. Und
ja,
das ist, glaube ich, der Punkt.
Aber ich möchte dabei kein Risiko eingehen. Ich will mich
nächste Woche möchte ich wieder Porsche fahren.
Genau, ich will mich wie ein ganz, ganz gefährlicher Mann und Krieger fühlen, aber ich möchte um Gottes Willen bloß kein Risiko dabei eingehen. Und ich möchte dann auch abends, nachdem ich das gemacht habe, möchte ich in meiner scheiß Großwildjäger-Lodge meinen gekühlten Cocktail schlürfen, weil ich nämlich da richtig nicht drauf verzichten kann.
Genau das.
Da sind wir wieder beim Thema, das Problem der Welt sind einfach die reichen Leute. Wir müssen die reichen Leute loswerden. Egal.
Ja, wir machen hier mal weiter, genau. Also dieses Programm ging dann, wie gesagt, bis 1912. Trotzdem gab es halt irgendwie kaum noch Sichtungen und die waren dann irgendwie komplett verborgen und haben sich versteckt und zurückgezogen. Im Jahr 1910 galt das Tier bereits als super selten, weswegen auch keine Prämie mehr ausgezahlt wurde. Und jetzt begannen Zoos auf der ganzen Welt eben sich auf die Suche zu machen, um überhaupt noch Beutelwölfe zu finden. Man muss aber auch sagen, dass dieses arme Tier dennoch gehasst wurde. Und hier kommt auch die Macht der Medien zum Einsatz. Es gibt zum Beispiel ein Bild, das quasi nochmal so diesen Hass zusätzlich schürte. Man sieht also einen Beutelwolf mit einem toten Hahn im Maul. Und das sollte natürlich zeigen, dass es so ein böser Jäger ist und irgendwie, keine Ahnung, nicht nur Schafe reißt, sondern natürlich auch noch Hühner und alles. Und es war alles gut, was wir gemacht haben, so ungefähr. Ne? Das Bild wurde 1921 in einer Zeitschrift veröffentlicht im The Australian Museum Magazine. Das Blöde nur, es ist eine Montage, es ist also kein echtes Bild. Also in Wirklichkeit handelt es sich um einen Beutelwolf, der in einem Käfig lebte und im Original, lebte ist der falsche Begriff, denn es war noch nicht mal ein lebendes Tier, es war ein Präparat in einem Käfig und es hatte auch keinen Huhn im Mund, sondern es gab Gitterstäbe im Hintergrund. Das ist also ein komplett gefaktes Bild, was sie damals abgedruckt haben.
Die Macht der Medien.
Die Macht der Medien. Und obwohl man wusste, es gibt das Tier gar nicht mehr so richtig.
Ja gut, aber
eine komplette Verteufelung.
Es ist ja, damals hat man halt noch geglaubt, was man sieht. Ne? Es ist ein Bild, es muss also noch existieren. So, heutzutage leben wir in einer Zeit, wo man nicht mal mehr glauben kann, was man sieht, weil eben durch Photoshop, AI, was auch immer, alles irgendwie exakt nachstellbar ist. Aber damals hat man in der Regel halt noch geglaubt, was man auf Fotografien gesehen hat.
Absolut, ja klar. Eine Zeitung in der Hand zu halten, hatte damals einen richtigen Wert. Das ist also ja, das sicherlich hat, was anderes gewesen.
Es hat Gewicht.
Also, es hat Gewicht. Also wie gesagt, es gab nach wie vor diesen Hass auf das Tier. Es gab aber trotzdem kaum noch Sichtungen. Und ganz im Gegenteil, Zoos haben die Tiere gesucht. Ja, und hier endet schon fast meine Erzählung, was das Aussterben betrifft, denn das habe ich ja vorweggenommen. In den 30er Jahren ist dann Benjamin und später dieses weibliche Exemplar gestorben. Es gab immer wieder Sichtungen. Zuletzt, das war 2022, gab es unfassbar gute Fotografien, die sich allerdings als Fakes herausgestellt haben. Und zwar eigentlich, weil diese Typen, die das gemacht haben, die haben das, glaube ich, bei Facebook gepostet, einen dummen Fehler gemacht haben. Also es gab, ich glaube, das war eine Bildserie von 4-5 Bildern, natürlich wieder Nachtaufnahmen, ein bisschen unscharf und alles. Und die haben ganz viele Bilder gemacht, die echt gut aussahen. Und dabei eine recht nahe Aufnahme des aufgerissenen Maules. Und da hat man schon gesehen, okay, das ist irgendwie nicht richtig, das sieht auch falsch aus. Und da gab es eben Experten, die sich damit beschäftigt haben. Die Leute wurden kontaktiert und die haben tatsächlich so ein Präparat gebastelt und das einfach so veröffentlicht. Und insofern sind all diese Sichtungen und Fotografien, die es gibt, halt auch immer so, naja, wie soll man sagen, relativ, würde ich sagen. Und was ich mir jetzt als Gedanken noch gemacht habe, sozusagen, mit dem man jetzt irgendwie auch weiter diskutieren könnte, inwieweit man solchen Sichtungen und solchen Fotografien oder Videoaufnahmen in Zeiten von KI überhaupt noch vertrauen kann, weil jetzt ist es ja immer schwerer, die zu validieren.
Ja, heutzutage ja, also gar nicht mehr.
Eigentlich gar nicht mehr. So in den letzten 1-2 Jahren ging das so rasant mit dieser Technologie, sodass ich jetzt sagen würde, wenn es jetzt nochmal irgendwelche Aufnahmen geben würde, dann würde ich da nicht dran glauben.
Und das ist dann auch wiederum so crazy, ne? Das ist dann so ein bisschen wie mit dem Jungen, der immer Wölfe gerufen hat. Wenn jetzt jemand tatsächlich so ein Foto macht, dann glaubt ihm keine Sau mehr, weil man halt sagen würde, ja, es ist wahrscheinlich KI bearbeitet, ne? oder gefotoshoppt oder sonst irgendwas, ne? Also ja, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand irgendwie ein Foto von Nessie macht oder vom Yeti oder von eben dem Beutelwolf und das Ganze irgendwie untergeht und die weiterhin unentdeckt bleiben, ist sehr, sehr hoch, weil jetzt eben der Wahrheitsgehalt von so einem Foto nicht mehr gegeben ist.
Gar nicht mehr, genau. Das ist wirklich ein Riesenproblem, ne? Und insofern bleibt eigentlich nur noch die wirkliche Sichtung, die man irgendwie am besten selbst durchleben müsste, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber natürlich, und da würde ich mich jetzt auch, müsste ich auch lügen, wenn ich was anderes behaupten würde, denke ich mir manchmal schon so, boah, ey, wenn ich jetzt mal so richtig Kohle hätte und Zeit und Möglichkeiten, so, keine Ahnung, es muss auch total abgefahren sein, sich irgendwie nach Tasmanien zu begeben mit irgendwelchen Guides und dort irgendwie, weiß ich nicht, wochenlang zu erkundschaften, zu suchen, zu campen und zu, weißt du, muss auch super spannend sein, auch obwohl man weiß, es wird wahrscheinlich nichts passieren. Das Gefährlichste, was du siehst, ist wahrscheinlich eine Schlange, die wahrscheinlich auch ziemlich gefährlich sein wird. Aber das war's dann an dieser Stelle. Aber trotzdem, so ein Entdeckergeist, den habe ich auf jeden Fall in mir.
Ja, ich hätte auch gerne so vor 100, 200 Jahren gelebt, als es noch Dinge zu entdecken gab auf der Welt. Gut, dann wäre man höchstwahrscheinlich damit beschäftigt gewesen, irgendwie zu überleben und wäre nicht auf Entdeckungsreise gegangen. Aber der Gedanke, einfach dann zu leben zu dieser Zeit und die Mittel zu haben, auf Entdeckungsreise zu gehen, das ist schon sehr, sehr reizvoll. Dinge als Erster zu sehen, so, weißt du, so aus den Augen eines Europäers beispielsweise, ne? Also
ich habe dir von diesem Buch in der letzten Blutrausch-Folge erzählt, Der Ruf der Kalahari, der beschreibt eben genau das. Also der Ruf nicht, sondern das Buch, dieses Zuerstsehen. Also es sind so junge Wissenschaftler, die es schaffen, ganz tief in Afrika sich den Schakalen zu nähern. Die werden von denen akzeptiert und schaffen dann irgendwann eine Feldforschung herzustellen über die Schabrackenhyänen. Und wie sie das machen, sozusagen als erste Menschen, die es irgendwie wissenschaftlich dokumentieren, ist super spannend mitzulesen. Das ist so aus den 1970er Jahren, also wirklich zu einer Zeit, als sowas noch ging, würde ich mal sagen, weißt du?
Ja.
Das ist auf jeden Fall durchaus eine Empfehlung. Ich habe es als Hörbuch gehört und bin dabei gerade, das ist sehr gut.
Ja, ich denke auch, dass das unheimlich spannend ist, wenn du halt einfach weißt, du bist jetzt, ja, natürlich gibt es Menschen, die das gesehen haben, die irgendwie, weiß ich nicht, Ureinwohner sind oder was weiß ich was, aber du bist der Erste, der erste Europäer, der sowas gesehen hat. Du bist der erste, wie soll ich sagen, aus einem ganzen riesigen Kulturkreis, der diese Erfahrung macht. Das ist schon crazy.
Ja, das ist schon besonders. Ja, in dem Fall beim Ruf der Kalahari sind es Amerikaner. Aber ja, einfach, sag ich mal, Menschen aus dem Westen. Ne? Das ist so.
Ja, es gibt.
Wie geht's denn jetzt weiter mit dem tasmanischen Tiger? Also das wäre jetzt vielleicht noch am Ende zu diskutieren. Ich wollte dich aber jetzt nicht unterbrechen, du wolltest gerade noch was sagen.
Ja, ich wollte da noch eine Sache zu sagen. Es gibt diese Geschichte des jungen Entdeckers Michael Rockefeller, also der tatsächlich auch verwandt ist mit dem Rockefellers, also ein Millionenerbe oder Milliardenerbe. Und der ist tatsächlich auch, ich bin nicht hundertprozentig sicher, auf Papua-Neuguinea verschwunden bei so einer, also der war halt auch so ein Entdecker und irgendwie so in den 40er, 50er, 60er Jahren, als auch noch so, es auch noch offene Fragen und weiße Flecken auf der Landkarte gab, ist der auf jeden Fall bei einer Expedition nicht mehr zurückgekommen. Es gibt die Theorie, dass der ermordet wurde von irgendwelchen Stämmen oder vielleicht auch gegessen wurde, weil es da tatsächlich auch Stämme gab, die Kannibalismus praktiziert haben. Aber es ist dann so, es ist dann so Jahre später ein Bild aufgetaucht von indigenen Menschen auf Papua-Neuguinea, die auf so einem Floß auf der Jagd sind. Und unter denen, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, keine gute Qualität, aber unter denen ist auf jeden Fall eine Person, die merklich größer ist als alle anderen, merklich heller und scheinbar blond. Und man vermutet, vielleicht ist Michael Rockefeller einfach da geblieben, weil er einfach diese Art des Lebens dann seiner eigenen Art des Lebens vorgezogen hat. Das finde ich zum Beispiel auch eine total spannende Idee, ne? Einfach so zu merken, ey, das hier ist viel echter als das Leben, das wir kennen. Und ich möchte einfach hier bleiben. So.
Ja, ich glaube auch, dass es halt so was, etwas Wahres an sich hat. Und wenn du es einmal wirklich nicht nur kennengelernt, sondern wirklich auch gelebt hast, macht es vielleicht auch süchtig und beantwortet viele Fragen, die wir in unserer zivilisierten, vermeintlich zivilisierten Gesellschaft uns so stellen, warum das, was wir machen, wir überhaupt machen und so.
Ich glaube, es ist viel existenzieller, weil sich viel mehr darum richtet, einfach zu überleben. Ja, also du musst deine Energie wirklich darauf einsetzen, zu überleben, ob du jetzt was anbaust oder ob du was jagst. Aber es ist halt auch viel erfüllender wahrscheinlich, weil du einfach nicht diesem Konsumwahn hinterherhängst und nicht in diesem Hamsterrad festhängst. Ne? Also
weil es auch einfacher ist und weil es genau. So viel ehrlicher ist.
Also ich möchte unsere moderne Gesellschaft gar nicht verteufeln. Ne? Also ich lebe gerne.
Ich will sie auch nicht missen.
Ich lebe gerne auch mit so einem gewissen Maß an technischem Fortschritt und auch mit einfach dem Luxus, Licht auf Knopfdruck zu haben, Wasser, wenn ich es möchte, ne, oder in ein Geschäft zu gehen und nahezu alles kaufen zu können, dank der Globalisierung, jederzeit. Aber trotzdem glaube ich, dass dieses Leben erfüllender ist.
Ja, das denke ich auch. Das glaube ich auch. Ich meine, nicht ohne Grund hast du ja so deinen Wunsch, irgendwie in einer einsamen Hütte im Wald zu leben. Ich denke, in dieser Vorstellung hast du mit Sicherheit Internet, darüber haben wir schon gesprochen, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass du dann Bären pflücken gehen würdest oder Pilze suchen oder
safe, keine Ahnung. Safe. Ich würde, wie gesagt, ja. ich würde auch imkern. Ne? Ich würde definitiv so Sachen machen, die so naturverbunden sind. Ja, wenn jemand von euch da draußen irgendwie eine alte Holzhütte im Wald hat, die er nicht braucht und die vor sich hin schimmelt, schenkt mir die. Verkauft mir die für einen schmalen Taler, schenkt mir die, macht was auch immer. Ihr macht mich glücklich. Ja, was machen wir mit dem Beuteltiger, Daniel?
Was machen wir jetzt mit dem Beuteltiger? Was ist der Stand der Dinge? Tatsächlich, da warst du auch eben deiner Zeit voraus, ist die Wissenschaftler natürlich nicht müde oder hält sich jetzt nicht zurück, was eben genau diese DNA-Versuche betrifft. Und so gab es in dem letzten Jahr, im November ungefähr, News, dass 99,9% der DNA des tasmanischen Tigers rekonstruiert wurden. Da gibt es verschiedene Quellen. Ich muss dazu sagen, ich habe mir auch Experteninterviews angesehen, die auch nicht alt sind. Also die werden ungefähr zu diesem Zeitpunkt, haben sie ungefähr stattgefunden. Die halten das für ausgeschlossen, denn diese Möglichkeit, diese DNA komplett zu rekonstruieren, das ist halt, man kann fast sagen, wie ein Lottospiel, weil es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten
gibt. Und weil es schon so lange weil es schon einfach so lange her ist, ne? Also
ja, und dennoch diese Breaking News, 99,9%, das ist ein sogenanntes De-Extinction Project. Jetzt habe ich den Namen der Uni jetzt gerade nicht mehr. ist ja egal. Auf jeden Fall ein größeres Forschungsprojekt und die haben offensichtlich aus verschiedenen präparierten Exemplaren DNA entnommen. Und was sie gemacht haben, ist tatsächlich ziemlich krass, schrägstrich pervers, schrägstrich ethisch nachvollziehbar, Fragezeichen. Die haben DNA-Fragmente aus den Präparaten des tasmanischen Tigers extrahiert und diese den Zellen einer Beutelmaus eingeschleust.
Das macht man aber häufig. Also
es gibt da verschiedene Parallelen. Ja. Das kriege ich jetzt nicht mehr auf die Kette. Jedenfalls gibt es da durchaus einen gewissen Verwandtschaftsgrad zwischen dieser Beutelmaus und dem Beutelwolf, weswegen man halt diese kleine Maus genommen hat.
Es gibt doch aber auch diese, ich weiß nicht, ob das jetzt so, wie das genau ist, aber es gibt doch auch irgendwie diese Story, dass man irgendwelche menschlichen Extremitäten erst an irgendwelchen Mäusen nachgezüchtet hat, um zu gucken, ob das geht. Also jetzt mal ganz plastisch, dass dann so eine Maus mit so einem menschlichen Ohr auf dem Rücken quasi rumgeflitzt ist, weil man erstmal gucken wollte, funktioniert das? Ja, Mäuse sind halt die klassischen Labortiere. Interessanterweise ist dieses Klonen von verstorbenen Tieren in Amerika ja zum Beispiel total gesellschaftsfähig. Also da lassen Leute gerne ihre Haustiere klonen, wenn die verstorben sind und kriegen dann quasi eine genetisch identische Kopie des verstorbenen Hundes, der verstorbenen Katze. Also die Leute sagen von diesen Instituten, charakterlich unterscheiden die sich, weil Charakter kann man nicht klonen, aber es ist halt...
Was ja auch krass ist, ne?
Natürlich.
Also wenn du dann auf einmal dein Haustier wieder siehst, dass es sich komplett anders verhält.
Ja, aber es ist
unheimlich.
Aber es ist halt genetisch eine 1:1 Kopie. Also wenn das charakterlich ginge, dann würde ich Gabi und Erna in Endlosschleife haben, ne? Aber genau das würde mich davon abhalten, wenn du dann auf einmal so ein Tier hast, dass du für bestimmte Charakterzüge vielleicht lieb gewonnen hast und auf einmal sind die nicht mehr da. Das muss ganz gruselig sein.
Ja, ja,
also, komplett. Also du hast
gibt's so, ja auch, gibt's glaube ich auch, gibt, ist das nicht in Dings, Friedhof der Kuscheltiere, ne?
Ja gut, aber da ist ja so, dass diese Tiere nicht nur gewisse Charakterzüge nicht haben, sondern dass die halt einfach schlichtweg böse sind. Ne?
Ja, ja, genau. Jedenfalls, also was ist jetzt dieser nächste Schritt? Die haben es wohl geschafft, die RNA des Beutelwolfs zu sequenzieren, was auch immer das bedeutet. Und insgesamt mehr als 300 genetische Marker in die Zellen solcher Beutelmäuse, Stammzellen einzuschleusen. Der nächste Schritt wäre, das komplette Erbgut des Beutelwolfs in solche Beutelmaus-Stammzellen einzubauen. Jetzt lese ich mal weiter vor, weil ich das ansonsten eh nicht gut zitieren könnte.
In der Zwischenzeit
die DNA-haltigen Kerne dieser Trägerzellen werden dann, wie bei Klonverfahren üblich, in die entkernten Eizelle der Beutelmaus übertragen. Diese sollen zunächst in einer künstlichen Gebärmutter heranwachsen und dann in eine Leihmutter übertragen werden, die Embryonen austrägt.
Aha, interessant.
Also kann man sich vorstellen, ja, es passiert so ein bisschen ein genetisches Klonverfahren. Zunächst wird dann eine Eizelle befruchtet innerhalb einer Beutelmaus oder übertragen. Dann gibt es eine künstliche Gebärmutter und anschließend eine Leihmutter. Welches Tier auch immer man dann dafür nimmt, weiß ich nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann könnte es sein, dass man vielleicht so kleine tasmanische Tigerbabys wieder sieht.
Wahrscheinlich auch irgendwas nah Verwandtes, vielleicht irgendeine Hundeart oder so, ne?
Ja, genau.
Also RNA ist quasi sowas wie eine körpereigene Speichereinheit. Das sind Moleküle, die Informationen von der DNA transportieren, also die halt dann dafür nötig sind, um die zu reproduzieren.
Ja, okay, okay.
Ja, also ich weiß. Was möchtest du? Also wolltest du jetzt auf den ethischen Aspekt zurückkommen?
Ja, klar, genau das. Also wie gesagt, und auch vielleicht so, um den Bogen nochmal zu spannen, zum Film The Hunter, ne? Es gibt dann diese eine Szene, in der du dann tasmanischen Tiger siehst und die ist halt wirklich gut. Und man sieht das so und denkt sich so, wenn man sich mit dem Tier näher beschäftigt und so ein bisschen diesen Entdeckergeist in sich hat, denkt man sich so, boah, das würde ich auch gerne erleben. Wie magisch dieser Moment sein muss. Also ähnlich magisch, wie wenn wir jetzt durch den Wald hier durch NRW spazieren und wir sehen auf einmal einen Wolf vor uns, nur halt eine Million Mal krasser, weißt du? Und also das Tier ist was Besonderes, so zumindest für mich auch und für viele andere auch. Und ich glaube, so ein bisschen Faszination habe ich in dir jetzt auch ausgelöst. Und jetzt haben wir ja vorhin so ein bisschen rekapituliert, woran es lag, dass das Tier ausgestorben ist und der Mensch war durchaus ein entscheidender Faktor.
Aber nicht der einzige.
Nicht der einzige. Also, dennoch hat er daran dazu beigetragen. Und ich frage mich die ganze Zeit, natürlich ist nicht Mensch gleich Mensch und das sind Menschen von früher und die von heute können nichts dafür, was sie was früher mal passiert ist. Aber ich frage mich, darf sich der Mensch rausnehmen, mal einfach so eine Art, ich sag mal, final zum Aussterben zu bringen, zu verfolgen, zu hassen, in den Menschenmedien zu diffamieren, in Zoos auszustellen, dass sie einsam alleine sterben. Und Tiere sterben ja auch nicht nur deswegen, aber manche pflanzen sich auch deswegen nicht fort, weil sie einfach traurig sind, weil sie es nicht können. Ne? Das war ja auch bei dem Breitmaulnashorn, heißt das, glaube ich. Das ist ein das ist ein ganz langer Name, wie auch immer. Und darf der Mensch sich dann jetzt rausnehmen, der Mensch als Art, zu sagen, okay, jetzt machen wir hier so ein bisschen genetisches Tetris und dann kriegen wir das schon wieder hin.
Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Der Mensch darf sich natürlich nicht rausnehmen, die Existenz einer Art zu beenden. Ganz einfach Punkt 1. Der Mensch darf sich allerdings sehr wohl rausnehmen, die Fehler anderer Menschen zu korrigieren, also eine verlorene Art wieder zurückzubringen. Aber unter bestimmten Rahmenbedingungen. Also diese Art muss in ihrem Lebensraum alleine überlebensfähig sein. Also es bringt mir nichts, wenn ich den Beutelwolf zurückbringe, der aber aufgrund von anderen Konkurrenztieren, Dingos, was weiß ich, überhaupt nicht mehr da angesiedelt werden kann und nicht mehr überlebensfähig ist und dann quasi vom Menschen wieder durchgefüttert werden müsste oder halt künstlich erhalten werden müsste. Wenn sichergestellt ist, dass diese Art reproduzierbar ist und die von sich aus wieder überleben kann, dann jederzeit her damit.
Natürlich habe ich auch diesen Jurassic Park-Gedanken in mir und ich würde super gerne so ein Tier sehen. Ich denke mir nur, ja, also diese Bedingung, die du jetzt hier beschrieben hast, halte ich auch für, sag ich mal, elementar, dass man das überhaupt machen darf, aus ethischer Perspektive. Nur frage ich mich, kann so ein reproduziertes Leben oder Lebewesen, das ja quasi 0,0 Generationen an Erbgut oder sage ich mal an Erfahrung, wirklich vererbtes Erfahrungswissen sozusagen verfügt, einfach losgelöst von anderen Tieren in die Umwelt herausgelassen werden und kann das dann überhaupt überleben? Ist das nicht ungefähr so, wie wenn du, keine Ahnung, einen Säugling nimmst und einfach irgendwie irgendwo hinstellst und sagst, mach mal, so, weißt du, oder hinlegst? So, weißt du, wie ich meine?
Naja,
du müsstest ja eigentlich eine ganze Population schaffen, in der Hoffnung, dass die irgendwie so eine Art Sozialgefüge bilden, das sich gegenseitig stärkt, den Rücken stärkt und aber auch Wissen weitergibt.
Ja, aber die sind ja, weißt du? Also die Tiere funktionieren ja auf einer Instinktebene. Und ich glaube, das würde funktionieren, dass man sagt, okay, wir züchten eine Population und die ziehen wir erstmal groß und die wildern wir dann nach und nach aus. Also betreutes Auswildern und dann dann sagt man, okay, wir, weiß ich nicht, über einen Zeitraum X, vielleicht eine Generation, betreut man dieses Auswildern und dann nach einer Generation, zwei Generationen überlässt man die sich selber. Das ist natürlich.
Aber dann kann man wahrscheinlich nur schwer von natürlichen Verhaltensweisen sprechen. Weil Menschen oder Tiere in der Wildnis, gerade die Unerforschten, das hat mir zum Beispiel der Ruf der Kalahari auch gezeigt, die haben Verhaltensweisen, die Menschen gar nicht kannten. Und ein Tier wie dieser tasmanische Tiger, der so, schon so lange ausgestorben ist, zu dem es auch wahrscheinlich recht wenig Forschung gibt, hat Verhaltensweisen in der freien Natur, die der Mensch ja gar nicht kann. Und all das, was sozusagen so eine künstliche Population dann sozusagen hergeben würde, unter Laborbedingungen, ist ja irgendwie menschengemacht und eben nicht natürlich.
Aber vielleicht steckt das auch in der DNA. Vielleicht steckt, also die DNA ist der Bausatz. Und ich glaube, wie so eine Art von Evolution würde diese Population sich dann auch wieder daran gewöhnen, in den natürlichen Bedingungen zu leben und würde vielleicht diese Verhaltensweisen wieder ausbilden.
Möglich. Also es wäre zumindest so der Hoffnungsschimmer, den ich persönlich auch hätte. Weißt du, dass es das wirklich irgendwie im Kern sozusagen steckt und dann nur noch wie so eine Blume sozusagen zum Blühen kommen muss.
Ja, das ist an der Stelle natürlich die Frage für die Zuhörerschaft, ne? Also wie ist das für euch? Wie beurteilt ihr das ethisch? Hat der Mensch das Recht, auch eine Population, eine Tierart einfach wegzunehmen vom Spielfeld und auszurotten? Und wenn ja, warum? Und hat er das Recht, die wieder zurückzubringen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und wärt ihr daran interessiert, einen tasmanischen Wolf live zu sehen? Ich definitiv.
Und glaubt ihr, dass es den noch gibt? Oder seid ihr auch eher, sag ich mal, von der rationalen Fraktion und sagt, okay, nee, also die Wahrscheinlichkeit spricht eher dafür, dass das Tier ausgestorben ist?
Ich musste erstmal noch tiefer in den Kaninchenbau eintauchen, dann sage ich dir, was ich glaube.
Bin schon sehr gespannt.
Ja, das war auf jeden Fall, wie du versprochen hast, thematisch wirklich ganz was anderes im Vergleich zu Folge 1. Aber ich finde es cool. Das ist eine Thematik, mit der du mich komplett auf dem linken Fuß erwischt hast. Hätte ich niemals mit gerechnet, aber finde ich gut.
Ja, du konntest aber dafür ziemlich gut mitreden, du.
Ja, gut, man hat ja trotzdem eine Meinung zu Dingen wie Ökologie oder halt auch dem Verhalten von Menschen und was weiß ich was. Aber der Beutelwolf an sich war mir bisher zumindest nicht bewusst bekannt.
Ja, das freut mich. Also auch, dass dir das Thema gefallen hat. Hätte ja auch sein können, dass es todeslangweilig für dich ist oder für euch da draußen. Will ich auch nicht ausschließen. Vielleicht findet ihr es total doof. Mich würde das aber auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das Thema grundsätzlich findet, so als Stockbrot-Thema. Und ja, für Fabian, schau auf jeden Fall den Film und ihr da draußen guckt euch den auch an.
Ich find's geil, weil Stockbrot ist ja komplett, soll ja auch komplett unberechenbar sein. Stockbrot soll abbilden, worauf wir Bock haben. Und Themen, über die wir auch privat einfach sprechen würden, das können, weiß ich nicht, Filme sein, Popkultur, Musik. Es kann sein, dass wir vielleicht einfach mal wirklich über Film oder Musik eine ganze Folge abschweifen. Das kann Oldschool-Fußball sein, wahrscheinlich eher nicht, das würde die Leute wahrscheinlich wirklich langweilen. Obwohl ich das interessant finde, dass die Sportfolgen bei Blutrausch so gut angekommen sind. Also sowohl die NFL-Folge als auch die Wrestling-Folge, da haben wirklich viele Leute geschrieben, dass wir die so in so eine Welt mitgenommen haben. Und viele Leute haben angefangen, viele Leute haben jetzt angefangen, auch Wrestling zu gucken, deswegen tatsächlich.
Kann ich voll verstehen. Ich habe es ja auch direkt danach gemacht, ne? Ich habe The Wrestler geguckt nochmal, aber so nur zur Hälfte und halt auch einzelne Kämpfe und so. Und auch beim American Football, also das war auch von Mike eine richtig, richtig starke Folge. Und ja, das war für mich wirklich auch wie so eine kleine Abenteuerfahrt. Wie so, wenn du in so einem Vergnügungspark bist mit so verschiedenen Welten, weißt du, so in der Art.
Ja. Voll. Also ich finde es wirklich geil, dass wir hier so die Möglichkeit haben, einfach wirklich drauf loszureden und über Gott und die Welt zu sprechen, weil das eben auch uns als Typen gerecht wird, weil wir eben so vielseitig interessiert sind, ne? Und das ist dann teilweise im Rahmen von Blutrausch oftmals nicht angemessen und schön, dass wir jetzt dann das hier regelmäßig auf die Kette bekommen.
Ich finde es auch sehr schön. Du hast aber noch irgendwie ein Thema dabei, ne?
Ja, ich habe eine Kategorie dabei, die ich in Zukunft verleihen möchte, aber ja, jetzt ist schon relativ spät. Ich finde, wir kommen demnächst dazu. Es ist so eine Art Oscar, so eine Art Song, also so ein Oscar des Schlechten. So, ich möchte einmal im Monat den Verlierer des Monats küren. Also
so eine goldene Himbeere. Aber ja, ich habe das Gefühl, du gibst sie an den Bundeskanzler.
Ja, also mein Preis heißt der goldene Lotzke. Und ja,
Lotzke,
ja. Ich finde, das ist so ein guter almannischer Name, der einfach gut passt zu dem, was es aussagen soll. Der goldene Lotzke. Und ja, den würde Friedrich Merz von mir jederzeit bekommen, aber ja, diesen Monat kriegt den auch gar keiner. Ich überlege mir für nächsten Monat, wer ihn bekommt.
Okay.
Friedrich Merz hat den quasi auf Lebenszeit gebucht.
Ich glaube, ihr beide werdet keine Freunde mehr.
Der ist wirklich für mich persönlich der schlechteste Bundeskanzler, den ich bisher erlebt habe und den ich mir vorstellen kann, aktuell. Ich will nicht ausschließen, dass der zu einer anderen Epoche vielleicht gut gewesen ist, haben wir schon mal drüber gesprochen in der letzten Folge. Der ist meines Erachtens nach einfach der komplett falsche Mann für die aktuellen Anforderungen. Aber egal, das führt jetzt wieder ganz woanders hin.
Ich habe ja gehofft, dass wir eine Folge ohne Friedrich Merz hinkriegen, aber
nee, das ist gerade schwierig. Das hat mich schon wieder so getriggert diese Woche, seine Aussage, dass wir ja alle kollektiv über unsere Verhältnisse leben und dass der Sozialstaat nicht mehr tragbar ist und dass einfach an Großkotzigkeit nicht zu überbieten ist von jemandem, der geschätzte 12 Millionen Privatvermögen besitzt und ein Privatflugzeug und uns kollektiv erzählt, wir leben über unsere Verhältnisse und es muss doch möglich sein, die 40-Stunden-Woche ein bisschen auszudehnen, weil das ja nur so ein kleiner Prozentsatz der Lebenszeit ist. Es ist einfach, diese Menschen zeigen einfach so stark, dass sie mit der Lebenswirklichkeit der normalen Menschen überhaupt nichts anfangen können. Das tut mir weh. Das tut mir wirklich weh. Wir müssen weg von diesem Thema, sonst steigere ich mich wieder rein.
Ja. Trotz dessen ist mal an der Aussage, dass der Sozialstaat nicht überlebensfähig ist oder große Probleme hat, viel Wahres dran. Aber so wie du gerade redest, möchte ich vielleicht noch ganz kurz loswerden, wer so ein Wunschgast für mich hier bei Stockbrot ist. Tatsächlich glaube ich, dass das ein ultra interessanter Gesprächspartner ist. Und du, glaube ich, mit ihm auch so, was so deine Meinung betrifft, sehr viele Parallelen hast.
Es ist also nicht Friedrich Merz.
Es ist nicht Friedrich Merz, tatsächlich, ausnahmsweise nicht. Es ist ein deutscher Rapper namens Disaster. Kennst du den?
Ich kannte ihn nur des Namens nach. Ich habe jetzt eben so ein paar Aussagen von ihm gehört und habe gedacht, jo, guter Junge.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Scheint ein intelligenter Mensch zu sein, auf jeden Fall, der auch die richtigen Gedanken hat. Hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, muss ich zugeben. Aber ja, du hast natürlich recht, um das jetzt abzuschließen. Der Sozialstaat ist so in dem Maße nicht mehr unbedingt tragbar. Aber solange wir uns, und da komme ich jetzt zu dem zurück, was ich in der letzten Folge gesagt habe, solange wir uns Milliardenverschwender leisten können, wie halt ein Jens Spahn beispielsweise, solange wir uns Steuergeschenke für die Superreichen leisten können, solange wir uns 100 Millionen leisten können, jedes Jahr, die durch Steuerhinterziehung wegfallen, solange wir uns all das leisten können, Tausende von Euro für die Abgeordneten, Diätenerhöhungen und so weiter, Ehrensold für irgendwie Christian Wulff, der aus dem Amt quasi zurücktreten musste, weil des Bundespräsidenten, weil er Scheiße gebaut hat, der trotzdem jährlich seinen Ehrensold bekommt, plus Arbeitszimmer, plus Dienstwagen, plus Mitarbeiter bezahlt. Solange wir uns all das leisten können, können wir uns auch den Sozialstaat leisten. Das ist mein Wort zum Sonntag. Und da sollten wir das Sparen an ganz anderen Stellen anfangen. Und da sollten lieber die Herren Merz und Spahn ihre Gürtel enger schnallen, als die Leute, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen. Punkt.
Du möchtest also den Merz sparen. Okay. Das waren jetzt so starke Worte, da will ich jetzt gar nicht mehr irgendwas anderes sagen. Viel Wahres ist dran.
Ich möchte mich entschuldigen dafür.
Aber ich müsste es mal nachrechnen. Wie auch immer.
Ich möchte mich entschuldigen dafür, dass wir diese Folge, die ja ganz was anderes zum Thema hatte, politisch schließen mussten. Aber es hat sich so ergeben. Und das ist halt Stockbrot. Es kann sich hier alles jederzeit ergeben. Ja. Lieber Daniel, der goldene Lotzke geht auf jeden Fall nicht an dich. Du hast das heute richtig gut gemacht. Ich möchte dir danken für dieses Thema. Ich gucke mal, vielleicht bringe ich nächstes Mal was mit. Oder vielleicht auch du.
Es war jetzt das zweite Mal, dass ich dich unterhalten habe. Ich hoffe, das war einigermaßen okay.
Das war richtig gut. Das war richtig gut. Ich habe jetzt nochmal die NASA-Folge gehört. Für die sie noch nicht gehört haben, es gibt eine Blutrausch-Folge, wo Daniel einen Fall vorgestellt hat. Die ist nur auf YouTube zur Verfügung. Die heißt Wettlauf. Da stellt Daniel zum ersten Mal ein Verbrechen vor und zum bisher einzigen Mal. Na, Verbrechen, da kann man drüber diskutieren. Ihr müsst sie euch anhören, um mitreden zu können. Die sie noch nicht kennen.
Ich finde das Thema auch sehr spannend. Ja.
Ich finde es auch sehr spannend. Es ist was ganz anderes.
Ja, ich habe, glaube ich, so ein bisschen nerdiges Nischeninteresse und deswegen mache ich so wenige Fälle. Vielleicht ist es das.
Ja, finde ich aber gut. Finde ich gut. Mach so weiter.
Mach ich. Wir hören uns dann bei Folge 300.
So, ich muss ins Bettchen. Bis zum nächsten Mal.
Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Und ciao.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Morgen bleibt es zunächst sonnig und es wird noch einen Ticken wärmer als heute. 33 Grad in der
Stockbrot und Dosenbier.